Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Heute große Runde, große Ausgabe zwischen den Rennen. Wir gucken zurück auf den großen Preis von Frankreich in Le Castellet, der 300. Podestplatz von Mercedes in der Formel 1 und natürlich der nächste Sieg für Lewis Hamilton in der Formel 1. Es war ein Wochenende wie gemalt für den Briten, den amtierenden Weltmeister. 33 Mal ist er jetzt hintereinander in das Ziel gekommen. Das ist ein Rekord, den er mit Nick Heidfeld jetzt teilt, der von China 2007 bis Italien 2009 das ebenfalls geschafft hat. Nächste Woche, also jetzt am kommenden Sonntag in Österreich, kann es dann schon zum 34. Mal soweit sein. Und wenn wir mal ehrlich sind, technische Ausfälle bei Mercedes, ich glaube, auf die können wir erstmal länger warten. Wir werden drüber sprechen. Natürlich werde ich das nicht alleine tun. Ich habe gesagt, große Runde. Natürlich zuerst mal begrüße ich meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Er ist wieder da, der Chefredakteur Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole und ich greife mal direkt vor. Hallo Jens.
Ja, nämlich von der Bild-Zeitung, von der Formel 1 und Sportredaktion der Bild-Zeitung, Jens Nagler. Hallo Jens.
Hi, grüß euch.
Schön, dass das mit deiner Premiere hier bei uns auch klappt. Nachdem wir Lennart ja schon mal verpflichtet hatten, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis du es auch mal zu uns schaffen musst eigentlich schon. Und wir kommen mal direkt zur Sache, nämlich dem großen Preis von Frankreich. Du warst ja da.
Ja.
Jetzt erzähl doch mal, wie denn deine Anreise so war, besonders am Freitag.
Ja, ich hab's hingeschafft, so kann man es glaube ich sagen. Und war dann auch da. Ich hab's wahnsinnig clever gemacht, um mich da mal kurz selbst zu loben, allerdings auf Kosten anderer. Ich hatte eine Unterkunft so eine Viertelstunde von der Strecke weg. Der Kollege Lennart Wermke, den du gerade angesprochen hast, der bucht bei uns immer die Unterkünfte, der ist da sehr motiviert drin. Und hat da wirklich was ganz, ganz Nettes gefunden, so ein kleines Studio, Viertelstunde von der Strecke weg. Allerdings müsste man da durch Le Bossé durchfahren. So, das ist so diese eine Strecke gewesen, die eine Straße, die hoch zum Ring ging und die frei war für das gesamte Publikum. Und ich habe dann am Freitag dem Kollegen vom Motorsportmagazin, Christian Mehnert, habe ich geschrieben, weil ich wusste, dass der immer relativ früh fährt. Sag mal, wie läuft die Anreise bei dir? Und er hat über WhatsApp angefangen, direkt zu fluchen, weil er nämlich genau auf dieser Straße stand. Le Bossé hoch. Er hatte davor versucht, eine der anderen beiden Zufallsstraßen zu nehmen. Also wenn man da von der A50 runterfährt, hat man drei Möglichkeiten. Und zwei davon waren gesperrt fürs Publikum und die eine war eben die nach durch Le Bossé hoch. Und da wollten halt dann natürlich alle hoch. Das war sehr, sehr chaotisch, weil die Straße ist halt einspurig, beziehungsweise eine Spur hoch, eine Spur runter, aber man darf natürlich nur die Spuren nach oben benutzen. Und die zweite Straße war gesperrt für Rettungsfahrzeuge, falls was passiert. Und die dritte Straße hoch, das war die sogenannte F1-Lane und die habe ich dann genommen. Von da, also bis dahin musste ich ehrlich gesagt so 35 Minuten Umweg fahren. Allerdings, als ich dann dort war, ging die problemlos. Das bringt nur leider dem normalen Fan halt einfach nichts. Ne? Für uns war es okay, natürlich. Aber vielleicht muss man sich überlegen, in Zukunft eine der beiden gesperrten Straßen auch für den Publikumsverkehr freizugeben. Weil Samstag und Sonntag hat sich zwar ein bisschen verbessert, aber ehrlich gesagt nicht viel. Also Freitag war natürlich eine Vollkatastrophe. Das geht so nicht.
Wir haben super viel gelesen von Journalistenkollegen, aber auch von Fans. Ich glaube, das Feedback an der Strecke dann oder auch auf dem Weg dahin, das wirst du ja auch mitbekommen haben. Der Promoter des Frankreich Grand Prix hat das ganze Wochenende als großen Erfolg dargestellt. Er hat, das fand ich sehr schön, 48 Stunden mit den Fans verbracht. Also auch er war am Freitag nicht an der Strecke. Dann wären es ja 72 Stunden gewesen. Also kann er diesen Freitag ja auch gar nicht beurteilen. Aber Spaß beiseite. Das geht so natürlich nicht.
Nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, für uns, die wir bei der Formel 1 arbeiten, in welcher Funktion auch immer, hat das einigermaßen funktioniert durch diese F1-Lane, aber das ist ehrlich gesagt nicht Sinn der Sache, wenn du, vor allem Freitag waren 30.000 Leute dort oder hätten 30.000 dort sein sollen, das haben ja nicht alle dahin geschafft, was echt bitter ist. Zum Beispiel der Mensch, der mir das Studio vermietet hat, in dem ich gelebt habe, diese 5 Tage, der hat mir erzählt von einem Freund, der aus Sen gekommen ist. Das sind irgendwie nochmal 20 Kilometer weiter. Der ist Freitagmorgen um 9.45 Uhr los und war um 16.15 Uhr an der Strecke.
Oh ja.
Das ist einfach absurd. Das ist komplett absurd, weil ich glaube, dieser Mensch hat keinen Bock, wiederzukommen nächstes Jahr. So. Und da schade man irgendwie diesem Grand Prix, der eigentlich ein schönes Comeback hätte feiern sollen und der am Ende des Tages gar nicht so langweilig war, ja, wie wir alle dachten. Darüber werden wir sicher noch sprechen.
Ja.
So geht's halt natürlich nicht auch. Dann kann ich mich auch als Promoter nicht hinstellen und sagen, ja, das war ein voller Erfolg und so. Das war es halt nicht, weil die Verkehrslage und wie komme ich zur Strecke, das gehört halt dazu, zu einem top organisierten Grand Prix. Und das ist halt nun mal so, wir müssen alle damit leben, dass manche Strecken so ein bisschen, sag ich mal, in der Pampa liegen und da vielleicht die Zufallsstraßen nicht die allerbesten sind. Alles gut, aber das kann man einfach besser organisieren. Ich weiß nicht, in Spielberg, glaube ich, jetzt am Wochenende, werden wir das auf einem ganz, 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 ganz anderen Niveau erleben. Und ich gönne das meinem Kollegen Helmut Ruhl, der dann dort ist.
Ich wollte eigentlich gerade dich fragen, Christian, dann, wenn jetzt jemand plant, dahin zu fahren, wie viel Zeit sollte er einplanen und wie sind die Zufahrtswege zum Red Bull Ring?
Für Spielberg völlig easy. Also die Strecke, die Zufahrt zur Strecke selbst ist ja ganz ähnlich wie in Le Castellet. Da gibt es eigentlich nur eine Landstraße, die auch zweispurig ist, also einspurig mit einer Spur in jede Richtung. Aber die Autobahn ist natürlich wesentlich näher, als das in Le Castellet der Fall ist. Ich erinnere mich noch, im ersten Jahr, als der Grand Prix zurückkam, war es tatsächlich auch in Spielberg relativ chaotisch. Also da bin ich schon bei der Autobahnabfahrt gestanden. Da war dann auch für Journalisten die Lane noch nicht aufgemacht. Damals war aber ganz einfach der Grund, dass man mit den Wohnwegen das Thema irgendwie ein bisschen unterschätzt hatte, dass die beim Einchecken auf die Camping-Caravan-Plätze sozusagen ein Problem hatte. Das hat man dann ab Samstag, soweit ich mich erinnere, schon wieder total im Griff gehabt und ist eigentlich seither immer völlig schmerzfrei gelaufen. Also ich, als Fan wahrscheinlich, wenn du 20 Minuten für die letzten 2 Kilometer einrechnest, ist kein Fehler, aber so ein Chaos wie in Le Castellet passiert in Spielberg bei weitem nicht.
Mein Lieblingspost, den ich bei Twitter gesehen habe, waren die Fans, die irgendwann das Auto haben stehen lassen, irgendwo und dann gewandert sind, irgendwie 3 Meilen oder sowas, erstmal dann den Berg hoch oder wie auch immer. Das hat man
total oft gesehen. Ich habe mich sehr gewundert. Ja, wenn ich dann runtergefahren bin von der Strecke und Christian weiß das ja ganz gut, dass das bei uns dann oft so ein bisschen spät wird. Wenn du da halt Samstag oder Sonntag nach dem Qualifying, nach dem Rennen irgendwie deine Texte runterklopfst, dann sitzen wir Journalisten da ja alle gerne noch länger. Und trotzdem war es einfach so, dass wenn du da um 10 oder halb 11 rausgefahren bist, dass absurderweise noch Stau war auf dieser Straße vor der Strecke und die Autos immer noch abgeflossen sind. Und da sind immer wieder links und rechts Leute runtergelaufen, die dann entweder irgendwo im Ort geparkt hatten in Le Bossé oder halt ihr Auto wirklich am Straßenrand haben stehen lassen. Und ich habe am Sonntag ein Auto rechts von der Straße gesehen, dass da im auf einer Wiese stand, so ein bisschen Richtung Straßengraben gekippt und ich bin mir relativ sicher, dass der nach den Regenfällen, die es am Sonntag nach dem Rennen leider erst gab, dass der ziemlich viel Spaß hatte, das Auto da wieder rauszukriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert hat.
Ja, Ole, und dann das nächste, was wir dann direkt bei den ersten freien Trainings gesehen haben, war natürlich das wunderschöne Bild, was die Strecke hergibt, wenn sie im Fernsehen eingeblendet wird, wenn der Helikopter drüber fliegt. Also wir haben es ja angesprochen mit den Farben da rund um die Auslaufzonen und dieses Spurchaos. Und da hat er auch direkt mal Sebastian Vettel zum Beispiel im freien Training mal eine Schikane nicht so richtig verstanden, wie er sie nehmen sollte. Ich hatte auch meine Probleme am Anfang erstmal die Streckenführung zu verstehen, hat sich aber auch relativ schnell gelegt. Das Lustigste für mich war noch, dass Martini-Werbung war ja verboten. Ja, weil Alkoholwerbung in Frankreich ist verboten. Aber wenn man sich mal so diese ganzen Streifen ansieht, manchmal könnte man meinen, es wäre eine große Werbefläche für Martini gewesen.
Das stimmt, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Aber ja, hast natürlich recht. Das wäre natürlich perfekt gewesen dann für Williams eigentlich. Haben ja auch dann Sonntag das Auto von Lance Stroll auf der Fläche geparkt. Vielleicht war das auch Absicht, man weiß es nicht, noch ein bisschen mehr Werbung machen zu können. Keine Ahnung, aber ja, es ist schon doll. Also wenn man so ein freies Training da komplett guckt, dann ist das schon ein bisschen heftig. Also ich habe jetzt renntechnisch vorher noch nicht so viel Le Castellet gesehen, vielleicht mal so ein bisschen reingeguckt bei irgendwelchen GT-Sachen, aber da hält sich das dann noch ein bisschen in Grenzen. Die sind ja auch ein bisschen langsamer, hab dann auch sehr schnell ausgemacht immer. Aber ja, also ich habe tatsächlich wirklich Kopfschmerzen davon bekommen, weil es einfach so irreführend war. Aber man gewöhnt sich dran. Also Sonntag war es dann, okay, aber es ist trotzdem generell ja auch. Also die haben natürlich die blauen und roten Streifen haben ja, wie wir gelernt haben, haben einen Sinn.
Ja.
Aber das macht es trotzdem nicht besser. Ich habe mich gefragt, geht das nicht auch mit Schwarz? Also kann man nicht auch irgendwie in verschiedenen Schwarztönen das machen oder Grautönen? Aber ja, es ging dann. Aber ja, das Bild, wo Sebastian Vettel eine zu früh links abbiegen möchte, hat das Ganze sehr gut zusammengefasst.
Hat es wirklich. Dann natürlich müssen wir uns eigentlich bei der Formel 1 entschuldigen in diesem Fall. Wir haben ja in der Vorberichterstattung auf das Rennen gesagt, also uns erwartet was ganz Langweiliges. Ganz, ganz schlimm wird das. Und Jens hat es gerade schon angerissen. Ole, ich glaube, wir müssen Abbitte leisten. Das Rennen war gar nicht mal so langweilig. Im Gegenteil, es hatte sehr viele, sehr unterhaltsame Momente, die uns auch viele Themen geben für den heutigen Tag.
Ja, definitiv. Also da war dann doch gut was los. Ah, ja, auch schon im Training. Also da war ich ja auch irgendwie überrascht davon. Da haben sich ja doch einige rausgedreht. Das zog sich dann ja auch durch den, glaube ich, Samstag war es ja auch. Sonntag war ja auch gut Action. Gut, man muss natürlich sagen, hätte es jetzt diesen Startcrash nicht gegeben, ich glaube, dann wäre es doch sehr zäh geworden. Aber so war dann doch zumindest irgendwo in gewisser Weise für Spannung gesorgt. Vorne jetzt nicht so, aber dadurch, dass Sebastian Vettel ja sich durchs Feld pflügen musste und sonst war ja auch ganz gut was los. Also es war zwar ein relativ durchschnittlicher Formel 1 Grand Prix, aber einer der besseren.
Wir werden diesen Startunfall noch ein bisschen hinten anschieben, denn ich möchte mit einem Thema beginnen, das uns alle sehr beschäftigt, hier auch bei Starting Grid. Ihr kennt das, Neues von McLaren Renault. Ja, und was soll man sagen, Jens? Ein Wochenende für McLaren, das in vielen Bereichen eigentlich sehr, sehr viele Probleme offenbart hat. Hashtag Chocolategate. Ja, das ist ein Thema, das natürlich sehr schön und bunt ist. Ich habe auch schon ein paar Freddo Schokoriegel für den kleinen Preis von Starting Grid gekauft. Ne? Also
ist das der Gewinn dann?
Nein, nicht nur. aber Spaß beiseite, Jens. Dieses Drama bei McLaren, innerhalb des Teams, die Geschichte mit Martin Whitmarsh, was ist dran, was ist nicht dran, ist Eric Boyer noch ein lame duck auf dem Posten des Teamchefs, dann natürlich das Auto, was mit großen Ambitionen gestartet ist, Renault-Motor, man dachte so, ja, jetzt wären wir wahrscheinlich Weltmeister. So ein bisschen so dieser erste FC Köln-Effekt, den sie gehabt haben, da haben sie dann voll Euphorie und sie landen voll auf der Fresse.
Ja, brachial, ehrlich gesagt. Ja. Ja, ich glaube, wenn der Japaner an sich nicht so ein höflicher Mensch wäre, dann würden sie, glaube ich, bei Honda in diesem Jahr aus dem Schenkel klopfen und lachen gar nicht mehr rauskommen, weil McLaren ja in den letzten Jahren wirklich so getan hat, als ob alles nur an Honda liegt. Und jetzt sind sie Honda los und haben einen Renault-Motor. Und ich fand den Saisonstart ja gar nicht so schlecht. Also im Gegenteil sogar relativ gut. Und die letzten drei Rennen waren aber wieder ein komplettes Desaster. Und vor allem jetzt natürlich Le Castellet mit den ganzen Begleitumständen. War natürlich komplett absurd. Ne? Die Geschichte der Daily Mail, die da am Freitag erschien. Großartiges Timing natürlich auch, weil Eric Boyer dann ja auch in die Pressekonferenz musste. Mhm. Die dann ich musste zu dem Zeitpunkt was schreiben. Das heißt, ich war im Pressezentrum und hab quasi nur die Übertragung gesehen und kann euch aber sagen, dass im Pressezentrum sag ich mal erhöhte Stimmung war, als die Diskussion aufkam, weil man ja auch gemerkt hat, er ist ja Eric Bouillet ist aus dieser Thematik gar nicht mehr rausgekommen, bis Matteo Bonciani, der FIA-Pressesprecher, dann eingeschritten ist. Und er muss sich auch zu Recht rechtfertigen, das muss man einfach sagen, weil er ist nun mal der Verantwortliche, an dem man es festmacht. Und Fortschritte sind jetzt auch ohne Honda nicht zu erkennen. Und ich glaube, wir haben alle Fernando Alonso gehört am Sonntag. Das ist natürlich, ehrlich gesagt, eine ganz bittere Nummer. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist es total bitter, McLaren und Williams so zu sehen wie jetzt am Wochenende, weil es halt für mich also als ich mit Formel 1 quasi angefangen habe und damit aufgewachsen bin, da waren das halt einfach so zwei Teams, die den absolute Erfolgsgarantie hatten. Und jetzt ist es ein bisschen traurig, das zu sehen, ehrlich gesagt.
Ich warte darauf, dass Fernando Alonso sich am Funk beschwert, dass ihn das Team nicht unterstützt und er nicht mehr in dieser Meisterschaft fahren möchte.
Das will ich sehr gut finden. Wie in der Formel 2 passiert. Christian, wie ironisch eigentlich, dass du in der Saisonvorschau, das können wir immer wieder rauskramen, ne? Du hast ja Williams auch, ja, zu Recht nach ganz unten getippt und Jens hat es angesprochen. Es ist wirklich so gewesen, dass dieses Wochenende die kompletten Probleme bei McLaren und natürlich können wir Williams auch dazu nehmen, offenbart, verschärft und ja wirklich ja bloßgestellt und bloßgelegt hat, dass es einem Formel-1-Traditionalisten, einem Fan natürlich wehtut, aber ja für die Konkurrenzfähigkeit dieser beiden Teams ja, eigentlich schon fast irgendwie so ein Sargnagel dargestellt, der nur noch reingeschlagen werden muss.
Ja, also das, was da passiert bei den beiden Teams, ist eigentlich komplette Bankrotterklärung, gerade muss man leider so hart feststellen. Ich habe das ja auch, was McLaren betrifft, in meiner Kolumne am Montag relativ hart attackiert und dargestellt. Auch ganz witzig, da hat mich der Alex Wurz ja draufgebracht, dass auf diesen Fredo-Stoko-Riegeln, und das ist die Ironie der Geschichte, ein Frosch drauf ist. Und die Engländer ja über die Franzosen, na, weiß man ja nicht ganz politisch korrekt, aber so ist es halt. Das ist noch ein witziger Randaspekt der Geschichte. Und bei Williams ist die Situation, was ich so höre von meinen Kollegen, die sozusagen meine Augen und Ohren an der Rennstrecke sind, dass man tatsächlich jetzt hergeht und sagt, diese Saison schreiben wir ab, das hat keinen Sinn mehr. Ich glaube, dass da auch über die Sommerpause eine Umstrukturierung passieren wird. Da wird der ein oder andere Kopf nochmal rollen. Ein paar Personalien haben sich ja schon geändert bei Williams. Ich glaube, da steht noch was unmittelbar bevor. Und bei McLaren wird so langsam mein Gefühl bestärkt. Und ich habe da auch heute so ein bisschen rumtelefoniert, dass, glaube ich, auch Herr Alonso dann sagen wird am Jahresende, so Jungs, das war's jetzt für mich. Er will die Triple Crown gewinnen. Er würde gern nochmal Formel-1-Weltmeister werden. Ich glaube, das würde ihm sogar wichtiger sein. Aber realistisch hat er da keine Chance drauf, weil er wird bei den drei Top-Teams, wie sie momentan sind, nicht unterkommen. Mit McLaren gibt es da absolut kein Land für nächstes Jahr. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man ihn überzeugen kann, dass man es jetzt doch hinkriegt. Weil warum? Ich glaube, da wäre dieses Jahr das Entscheidungsjahr gewesen. Und wenn man sich in Alonso so reinversetzt und er wird mit Sicherheit nicht, und es gibt nächstes Jahr einen Terminclash mit Daytona und Melbourne, da wird er mit Sicherheit Daytona fahren, weil ansonsten wird er nicht Langstreckenweltmeister und das will er, glaube ich, werden. Und dann möchte er ja auch noch ganz gern dieses Indy 500 gewinnen. Das heißt, wenn man sich in Fernando Alonso reindenkt, kann ich mir vorstellen, dass er sagt, liebe Freunde, diese viele Rumreiserei tue ich mir nicht an. Ich stelle jetzt ein anderes Programm auf. Ich mache IndyCar und daneben Toyota in der WEC, werde da erstmal Weltmeister, weil das wird er mit Sicherheit. Und bereite mich schön auf das letzte fehlende Stückchen vor, das 500. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Formel 1 irgendwo eine Tür aufgeht. Das Einzige, was ja rein theoretisch für Alonso noch ein kleiner Strohhalm wäre, wäre ein Renault-Team, das sich vielleicht nach vorne entwickelt, aber da wiederum kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Alonso nochmal hin zurückgeht. Erstens ist Flavio Briatore nicht mehr da, sein Freund und Manager. Und zweitens glaube ich nicht, dass Renault in den nächsten ein, zwei Jahren schon so weit sein wird, also zumindest nicht im nächsten Jahr, wirklich ganz vorne mitzufahren. Und ein Alonso muss sich die Formel 1 nicht mehr antun für fünfte und sechste Plätze. Ich glaube, das braucht er nicht mehr. Deswegen bestärkt sich in mir, also in mir wächst gerade so das Gefühl, ich glaube, Alonso hat einen Hut drauf nach diesem Jahr. Oder vielleicht sogar schon früher, wer weiß.
Ich wollte gerade fragen, ihr seid euch aber sicher, dass Alonso die Saison zu Ende fährt?
Nö, bin ich nicht.
Jens?
Kann man sich irgendwie gar nicht sein, weil, also zumindest nicht, wenn die Entwicklung bei McLaren so weitergeht wie jetzt in den letzten Wochen. Also da hat Christian völlig recht. Ich glaube, das muss er sich einfach nicht mehr geben. Und da ist er auch mittlerweile, wenn man ihn sich anguckt, abgezockt genug und abgewichst genug, auch ehrlich gesagt, dass er dann einfach sagen würde, passt auf, Leute, das muss ich mir so nicht mehr geben. Wenn man sieht, mit welcher Überzeugung ein Fernando Alonso auf einer Pressekonferenz sitzen kann und sagen kann, dass der diesjährige Le Mans-Sieg der wertvollste aller Zeiten war, ganz abgesehen davon, dass er eigentlich keine Konkurrenz hatte, außer ein anderes Toyota-Auto. Aber wenn man sieht, mit welcher Überzeugung er sowas rüberbringt und mit welcher inneren Überzeugung und mit welchem Selbstverständnis, dann glaube ich, wäre es für ihn auch überhaupt kein Problem zu sagen, Leute, passt auf, so bringt mir das alles nichts und dann lasst jemand anderen fahren.
Aber ein valider Punkt, den Fernando Alonso angebracht hat, war die Situation in der ersten Kurve, als, ich habe das Bild gerade vor mir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Autos, darunter sein Teamkollege, die Schikane einfach mal abgekürzt haben, dafür keine Strafe kassiert haben und er zu Recht gesagt, ich fahre den richtigen Weg und werde Letzter.
Ja, lustigerweise, da muss ich jetzt direkt einhaken, weil wir haben das über F1 TV, kann man das ja jetzt wunderbar machen. Also das ist für uns Journalisten ein hervorragendes Tool, weil du dir alle Onboards real life anschauen kannst. In der zweiten Passage hat er dann ja genau das Gleiche gemacht. Also man muss da immer so ein bisschen genauer drauf schauen, das ist halt subjektive Rennfahrersicht auch immer ein wenig.
Ein geschickter Mann, dieser Fernando Alonso.
Das stimmt. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, habe ich mir auch die Frage gestellt, als ich dieses ganze Chaos gesehen habe. Ich meine, da gab es natürlich ganz, ganz viele Dinge, auf die man achten musste, ja. Dann auch als Rennkommissar. Das ist alles okay, aber da sind so viele Leute durch. Ich habe gesehen, ich glaube, der Einzige, der wirklich ein schlechtes Gewissen hatte und dann wieder Plätze hergegeben hat, war Leclerc. Weil der war nämlich kurzfristig mal, glaube ich, sogar auf 3, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich meine, das war er. Und da hat sich dann aber wahrscheinlich gedacht. Oder Magnussen, ja, genau, genau. Und da hat sich dann aber gedacht, uff, weiß nicht, das funktioniert so nicht. Und das war aber der Einzige, der wirklich dann effektiv wirklich vom Gas gegangen ist, Plätze wieder hergegeben hat. Der Rest hat sich irgendwie durch die Situation durchlaviert. Also so ganz lupenrein war das alles dann nicht. Aber gut, was war schon lupenrein in dieser ersten Kurve?
Richtig, da werden wir natürlich auch noch drüber sprechen. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Und dann gehen wir im Feld einfach mal ein Stück weiter nach vorne. Und dann kommen wir irgendwann an beim großen Aufreger Sebastian Vettel und Valtteri Bottas. Die Strafe, war sie gerechtfertigt, war sie nicht gerechtfertigt? Das alles und noch viel mehr. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil Oles Katze einfach die ganze Zeit lärmt.
Ich meine Katze.
Es ist meine, das ehrlich ist gesagt. Das tut mir leid. Ich muss mal ganz kurz auch gucken, was bei ihm los ist. Aber ich glaube, es ist einfach nur langweilig. Das tut mir leid.
Oh, herrlich.
Mosby,
gar du kein hast Problem. Was zu essen hier. Gar Danke. Kein Problem.
So. Aber ich glaube, Mosby will einfach zeigen, dass er Motorsport-Fan ist. Und, yeah. Euch alle grüßen.
Hört sich auch an wie ein Formel-1-Auto.
Das ist geil, dass wir das nicht rausschneiden sollten, finde ich.
Nein, wir schneiden das auch nicht raus. Wir lassen das drin, natürlich. Wir machen jetzt immer weiter mit der Nachberichterstattung auf den großen Preis von Frankreich. Ihr merkt, die Stimmung ist gut, denn es war wirklich kein schlechtes Rennen und es war überhaupt kein schlechtes Wochenende für Sauber. Im Gegenteil, was bei Sauber abgeht, ist phänomenal. Für mich aktuell, klar, man kann immer sagen, die ganz vorne sind die besten Teams, aber für mich ist Sauber das beste Team der Saison, was die für eine Aufholjagd starten, eine, wie soll man das sagen, eine Reinkarnation. Gerd Peternell hat in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe genau darauf gepocht, dass wir darauf eingehen. Was wurde getan, um so eine plötzliche Kehrtwende einzuleiten, fragt er. Frédéric Vasseur hat ja anscheinend Wunder bewirkt. 2 Punkte, die ihm bekannt sind. Ferrari-Motor ist von diesem Jahr und nicht wie zuvor aus dem letzten. Und Charles Leclerc statt Pascal Wehrlein. Und ein Kumpel von mir fragte noch, was wäre denn, wenn nicht Marcus Ericsson neben Charles Leclerc im Auto säße, sondern eben ein Pascal Wehrlein. Dann würde ich fast so weit gehen, Christian, vielleicht ist es ein bisschen zu weit, aber so dieses Force India Level könnten die schon erreichen.
Ja, wenn man sich anguckt, was Leclerc so anstellt mit dem Auto gerade, dann sind die mit einem Auto zumindest auf dem Level. Das muss man festhalten. Ich glaube zwar, dass tatsächlich ganz viel von Leclerc selbst kommt, der wirklich das Ausnahmetalent zu sein scheint, für das viele ihn nach der Formel 2 gehalten haben. Dann hat er ja, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, echt ein bisschen gebraucht, hat da jetzt in Le Castellet auch zugegeben, er hat das ein bisschen unterschätzt, diese Umstellung von der Formel 2 auf die Formel 1, aber hat dann extrem schnell, und das spricht für ihn, weil die großen Champions der Zukunft, die zeichnen sich ja immer dadurch aus, dass sie nicht nur schnell Auto fahren können, sondern dass sie vor allem auch anpassungsfähig sind. Und Leclerc hat das extrem schnell auf die Reihe gekriegt und ist jetzt eigentlich fast schon eine verlässliche Bank für Sauber. Also wenn immer das Auto was hergibt, fährt er zumindest in Q2 und ist dann noch annähernd in Punkteregion. Und er ist definitiv für Höheres bestimmt. Da habe ich ganz aktuell jetzt Informationen, die wir noch nicht in der Artikelform raushauen würden, weil weil wir nur eine Quelle daraus haben, aber wir hören so aus Inville, dass Marquione anfängt anzuklopfen, ob denn Leclerc nicht verfügbar wäre und möglicherweise schon in diesem Jahr. Ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Aber da ist irgendwas im Busch. Sollte da tatsächlich dieses Jahr noch ein Wechsel stattfinden, dann nur, weil mit Kimi irgendwas vorgefallen sein muss. Weil Ferrari, und das wissen wir, auch darüber haben wir schon gesprochen, ist ja eigentlich von der Philosophie der Fahrerbesetzungen her so, dass die wirklich nur etablierte Fahrer, wenn nicht sogar Stars, reinsetzen in ihre Autos. Das heißt, da jetzt Leclerc reinzutun, wäre ein totaler Bruch mit der Historie dieser Philosophie. Aber ausschließen soll man in der Formel 1 nichts. Wir bleiben dran, hören uns ein bisschen um und vielleicht können wir dann in der Sommerpause oder vielleicht auch davor schon irgendwas Handfestes berichten. Wie gesagt, momentan ist das noch ein völlig unfundiertes Gerücht, aber so hat ja manche Geschichte in der Formel 1 angefangen.
Aber wo wir bei diesem Thema sind, Ole, vor dem Wochenende kam das ja raus, dass Ferrari interessiert daran wäre, Charles Leclerc schon nächstes Jahr in das Auto zu setzen, statt Kimi Räikkönen. Und die Reaktion der Fans, auch bei uns in der Facebook-Gruppe, es war geteilt. Die einen sagen, ja, gib dem Jungen eine Chance, mal weg von dem, was man immer macht bei Ferrari. Die anderen sagen, nee, es kommt zu früh. Was denkst du denn?
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Also natürlich zeigt er tatsächlich sein Potenzial. Er fährt aber auch gegen Marcus Ericsson, darf man nicht vergessen. Und es waren jetzt halt, also er hat schon gut Punkte geholt, es waren jetzt aber nur ein paar Rennen. Also wenn es natürlich die ganze Saison auf dem konstanten Niveau weiterläuft, und er vielleicht auch nochmal eine bisschen bessere Platzierung, also ich sag mal vielleicht Top 5 oder sowas, also so wie es Vettel damals zum Beispiel auch 2008 bei Toro Rosso öfter mal gemacht hat, also vom Sieg möchte ich jetzt nicht unbedingt sprechen, aber wenn er das macht, dann ja, würde ich schon sagen, dass er dafür bereit ist, dass man das machen kann, dass man das wagen kann. Ansonsten ja, ist es natürlich, es wird immer schnell irgendwie, ja, Schnellschüsse geben, in der Formel 1, sag ich mal. Weil, wenn er jetzt zwei Rennen irgendwie ausfällt, den Stroll macht, dann heißt es wieder, ach nee, der ist noch nicht bereit für Ferrari. Also muss man ein bisschen abfahren. Ich persönlich würde ihn halt noch ein Jahr bei Sauber lassen, noch weiterentwickeln und dann einen noch kompletteren Fahrer bei Ferrari dann in dem Jahr darauf haben. Denn, oder vielleicht auch bei Haas, weiß man nicht, Romain Grosjean ist ja jetzt dieses Jahr auch nicht so gut. Wir haben letztens in der Ausgabe über ihn gesprochen, Jean Alesi, kam auch damals mit Tyrrell in die Formel 1, übrigens in Le Castellet, 89, vierter Platz. Der wurde dann auch relativ schnell in den Ferrari gesetzt und konnte das dann aber nie erfüllen. Ja, gut, Ferrari war zu der Zeit halt auch fernab von Gut und Böse, aber trotzdem, und das könnte natürlich bei ihm jetzt genauso passieren. Wir haben es auch bei Dani Kia zum Beispiel gesehen. Gleich hinkt natürlich, weil Leclerc, glaube ich, schon ein bisschen besser ist als Dani Kia. Aber das muss man sich, glaube ich, genau überlegen, ob das wirklich der nächste konsequente richtige Schritt ist, ohne ihn halt zu verheizen. Und da sind wir, glaube ich, noch zu früh in der Saison. Ich glaube, das weiß Ferrari auch. Also natürlich klopft man da an, aber meine persönliche Meinung ist, ich glaube, sie wären gut darin beraten, ihn noch ein Jahr bei Sauber zu lassen.
Jens, wir sprechen immer oft über die Parallelen, die Charles Leclerc und Jules Bianchi aufweisen. Die sind ungefähr den gleichen Weg gegangen. Wie gesagt, es ist immer wieder ironisch, die sehen sich nicht ganz unähnlich, das kommt auch noch dazu. Es ist irgendwie so frappierend auch, dass man ja bei Ferrari den Moment ja aus anderen Gründen verpasst hat, Jules Bianchi wirklich in das Team zu holen. Vielleicht wäre er jetzt, wenn er noch leben würde, auch in dem Auto, wer weiß das schon. Die Diskussion Charles Leclerc und Ferrari für 2019, eine Diskussion, die man in deinen Augen führen sollte, oder tatsächlich, lass dem Jungen erstmal noch ein, zwei Jahre bei einem anderen Team, Haas wäre ja, wie Ole schon sagt, auch noch eine Option.
Die Diskussion führen sollte man auf jeden Fall, weil es einfach eine ganz spannende Diskussion ist und eine, die nicht unberechtigt ist. Wenn man sieht, wie Leclerc sich, Christian hat es völlig zu Recht gesagt, gesteigert hat. Ne? Anfangs so ein paar Probleme, aber jetzt wirklich kommen da echt ein paar gute Ergebnisse bei rum. Mit dem Sauber ins Q3 zu fahren, sehr, sehr beachtlich. Es stimmt tatsächlich, man weiß, man kann es nicht so ganz einschätzen, weil ja, Teamkollege ist Marcus Ericsson, du weißt halt auch nicht so ganz, wie viel Fortschritt das Auto einfach auch gemacht hat, jetzt auch durch diese verstärkte Partnerschaft mit Ferrari, wie gut ist jetzt quasi das Auto, das auf jeden Fall Fortschritte gemacht hat. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so ganz einzuschätzen oder nicht so ganz einfach einzuschätzen. Und trotzdem hat er ja auch in den Vorjahren schon in anderen Klassen einfach gezeigt, wie viel besser er als der Rest da teilweise war. Und jetzt ist er definitiv mal viel besser als sein Teamkollege. Das ist schon mal, wie gesagt, das alles gibt irgendwie so die Berechtigung her, darüber zu diskutieren. Ich finde einen Aspekt nicht unspannend. Wenn ich Sebastian Vettel wäre, würde ich wollen, dass Charles Leclerc nächstes Jahr mein Teamkollege wird, oder würde ich lieber mit Kimi Räikkönen weiterfahren? Und ich glaube, das ist in dieser Diskussion, er sagt ja immer, er wählt seinen Teamkollegen nicht aus, keine Frage, aber ich glaube auch nicht, dass er da komplett ohne Mitspracherecht ist.
Nein, also da würde ich auch mal nicht von ausgehen. Ja. Deswegen bleibe ich also auch dabei, auch wenn es sympathisch wäre, Daniel Ricciardo im Ferrari zu sehen, Sebastian Vettel hat nicht vergessen, dass Daniel Ricciardo ihn mal geschlagen hat.
Ja. Wenn er sich das nicht aussucht, dann könnte ja Ferrari auch einfach mal bei Lewis Hamilton anrufen und einfach verpflichten. Mal gucken, was er dann sagt. Also ich glaube, das wird dann nicht so gut finden.
Ja, es wird ein Thema sein, was uns, glaube ich, noch länger beschäftigen wird. Fakt ist, Charles Leclerc hat am Ende erneut den 10. Platz geschafft. Er wurde noch am Ende eingeholt von Nico Hülkenberg. Ein gutes Ergebnis auch für Renault, Platz 8 und 9. Das ist ja in dem Rahmen, was möglich ist, glaube ich, auch das Maximum gewesen an diesem Wochenende. Herausragende Leistung von Kevin Magnussen im Haas, er auf Platz 6 eingefahren. Ja, und Force India, dieses Trio, was letztes Jahr noch so andersrum eigentlich war. Renault war zwar immer irgendwie in der Mitte, aber die Tendenz bei Renault geht nach oben, die Tendenz bei Force India geht nach unten und Haas muss immer hoffen, dass das Auto hält und dass die Fahrer keine Fehler machen. Ole, dieses Dreierduell da im Mittelfeld geht an diesem Wochenende, man muss eigentlich sagen, an Kevin Magnussen. Romain Grosjean hat es ja auch nicht so ganz geschafft, dieses Wochenende zu überzeugen.
Erstmal ja, kriegst du jetzt einen Linguistikpreis von mir, Kevin, für die Formulierung Dreierduell. Entschuldigung. Ja.
Auch ich muss mal Preise gewinnen. Ja? Vielleicht auch den kleinen Preis von Starting Grid, aber da können sich andere für bewerben.
Ja, das ist richtig. Naja, Romain Grosjean war ja jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Also da war es halt dann wieder Pech, aus vielen Gründen. Deswegen will ich schon sagen, dass es hier ganz klar an Haas geht. Also wir haben es vorhin angesprochen, vielleicht hätte Marcus Ericsson, sage ich schon, ich verwechsel die immer, Kevin Magnussen, doch den dritten Platz am Start vielleicht mal behalten sollen. Nur so aus Prinzip einfach mal. Dann wäre vielleicht noch mehr drin gewesen, aber sonst Platz 6 ist natürlich auch ist wirklich sehr gut für ihn. Er hat jetzt alle Punkte geholt für Haas diese Saison. Generell. Aber auch Renault wieder stark. Also Carlos Sainz natürlich durch den Unfall, über den wir noch sprechen werden, natürlich so ein bisschen im Vorteil gewesen am Start, aber konnte sich ja da auch lange Zeit auf Platz 3 halten. Also es ist ja in etwa ausgeglichen. Ich denke, wenn jetzt Romain Grosjean da ja Normalform gehabt hätte, also was heißt bei ihm Normalform, in guter Form gewesen wäre, dann wäre das, glaube ich, noch ein besseres Ergebnis für Haas gewesen, aber das ist natürlich dann auch spannend für die nächsten Rennen, wie es da ausgeht. Also es scheint sich so dann, ja, so ein Haas ist natürlich ein bisschen Wundertüte, aber es scheint daraus hinaus zu laufen, weil auch Force India, gut, das war jetzt auch nichts dieses Wochenende, und McLaren haben wir ja schon drüber gesprochen, das fing ja ganz gut an am Anfang der Saison, aber ja, es wird, sag ich mal, nicht besser. Deswegen könnte Haas da vielleicht doch noch der Nutznießer sein. Und ich glaube, sie trauern immer noch sehr den Punkten aus Melbourne hinterher.
Jens, ich habe gerade vernommen, du wolltest mir auch widersprechen.
Widersprechen, Gottes Willen. Das würde ich nie tun.
Bitte, ich möchte mehr widersprochen werden.
Nee, bei Haas, mich hat sehr gerade die Einschätzung zu Magnussen gefreut, weil ich immer so das Gefühl habe, dass ich der Einzige bin im Paddock, der so ein bisschen Fan von dem ist. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Fahrer, weil er eine Eigenschaft hat, die ganz viele Top-Piloten haben, der scheißt sich nichts. Der ist wirklich, Nico Hülkenberg kann da ja auch ein Lied von singen. Der ist immer am Limit, dann vielleicht auch mal drüber und so, aber am Ende des Tages ist ihm das egal, wenn es ihn nach vorne bringt. Das ist so, finde ich, eine Eigenschaft, die brauchst du einfach total als Top-Fahrer. Und es ist natürlich seine Karriere so ein bisschen, sag ich mal, eher in die falsche Richtung verlaufen. Aber ich glaube, der ist besser, als man denkt. Ich hätte ihn zum Beispiel gerne statt Romain Grosjean in meinem F1 Fantasy Team. Leider gibt das Budget das nicht her. Und ich bereue es sehr.
Ja, das solltest du auch. Denn Romain Grosjean kriegt wirklich keinen Fuß aufs Gaspedal, wenn man diese Sprache so anwenden will, wo wir gerade bei Linguistikpreisen
waren. Ja.
Dieses Teamduell bei Haas geht derzeit klar an Kevin Magnussen. Siehst du Romain Grosjean nochmal wiederkommen, Christian? Oder glaubst du, dass Magnussen das jetzt so weit im Griff hat?
Ich habe gerade heute eine Stunde oder länger mit meinem Kollegen Dieter Renken telefoniert und wir haben uns einfach so ein bisschen ausgetauscht und sind Team by Team durchgegangen, was wir glauben, wer wohin geht, wie die Silly Season aussehen wird dieses Jahr. Und irgendwie haben wir beide das Gefühl, dass auch Grosjean es zumindest kein Selbstläufer sein wird, nächstes Jahr noch Formel 1 zu fahren. Weil Günther Steiner sagt immer wieder, man muss mit Grosjean auch ein bisschen Geduld haben, weil er ist in einer Phase zum Team gekommen, wo das Team noch nicht so weit war, wie Grosjean das zu dem Zeitpunkt war. Der kam ja damals von Lotus, also vom heutigen Renault-Team. Was man dabei natürlich ein bisschen vergisst, wenn man so argumentiert, ist, dass Grosjean in Wahrheit auch keine Alternativen gehabt hat damals. Aber ich glaube, diese Loyalität Grosjean gegenüber, die es enden wollen. Und vor allem ist er halt, was man so hört, ein echt schwieriger Charakter. Das kriegt man über den Boxenfunk manchmal mit und fast ein bisschen gespaltene Persönlichkeit, weil wenn man mit dem spricht in Medienrunden oder Interviews, ist das ja ein super netter Kerl, echt angenehme Persönlichkeit und dann hörst du ihn am Boxenfunk. Ich weiß nicht genau, wie er sich den Mechanikern gegenüber verhält, da habe ich zu wenig Einblick bei Haas dann auch, aber er ist nicht ganz einfach als Typ auch. Und wenn dann die Kombination gleichzeitig eintritt, und da muss ich jetzt Ole widersprechen, weil du gesagt hast, das war viel Pech in Le Castellet. Das hat er selbst verkackt. Er hat ja den Unfall im Qualifying gemacht. Und was dann Pech war, dass er ausgerechnet auch Magnussen die schnelle Runde weggenommen hat damit, durch die Unterbrechung, die dann danach war. Natürlich ist das Pech, aber es passiert halt alles bei Grosjean. Und ich glaube, es gibt ein Maß an Pech, wo du dann auch fast zwangsläufig ein bisschen was selbst dazu beigetragen hast. Baku erinnern wir uns alle noch, diesen totalen Brainfade während der Safety-Car-Phase, wo er das Auto weggesetzt hat. Also er darf sich nicht mehr viel leisten, glaube ich, wenn er nächstes Jahr noch Formel 1 fahren will. Das ist so mein Gefühl.
Da können wir nachher auch nochmal drauf kommen, denn die Frage haben wir auch in unserer Facebook-Gruppe bekommen. Die können wir vielleicht gegen Ende der Sendung im Kessel Buntes sozusagen mal angehen. Bin ich mal auf eure Meinung auch gespannt. Lass nochmal zu Renault kommen, Jens. In Österreich wird es eine neue MGUK-Einheit geben, also dieses kinetische Energierückgewinnungssystem, was bei Carlos Sainz in den letzten beiden oder drei Runden kaputt gegangen ist und weswegen ihm nochmal zwei Plätze abhanden gekommen sind. Wird das Renault in diesem Dreikampf im Mittelfeld nochmal helfen, diese frischen Teile zu haben? Denn bei den anderen Teams wird es ja auch nicht besser mit der Langlebigkeit der MGUK-Einheiten.
Ja, ich glaube, das ist so ein Vorteil, den Renault in diesem Mittelfeld hat, dass sie halt als Werksteam dann nochmal andere finanzielle Möglichkeiten haben und da immer nochmal so ein bisschen nachlegen können. Das haben sie letztes Jahr auch schon ganz gerne getan. Und ich finde die Entwicklung bei Renault echt ganz gut. Das ist so, es geht so Step by Step und wahrscheinlich würden sich vielleicht auch bei Renault viele wünschen, dass es schneller geht. Aber ich habe immer so das Gefühl, da geht's peu à peu vorwärts und die machen so immer, jedes Upgrade funktioniert dann ein bisschen und gar nicht schlecht und es geht nie irgendwie so, wie man das jetzt zum Beispiel bei McLaren hat oder wie man das Anfang der Saison nach dem starken Saisonstart dann bei Haas hatte, die so ein bisschen im Loch waren, oder bei Force India jetzt gerade, die nach den überragenden letzten Jahren jetzt auch mal so ein bisschen im Loch haben. Bei Renault geht es so stetig bergauf und das ehrlich gesagt finde ich gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, Inwiefern ihnen dann halt auch einfach hilft, dass sie mit Nico Hülkenberg und Carlos Sainz jetzt auch wirklich eine richtig starke Fahrerpaarung haben. Mit Hülki, glaube ich, auch einen, der sich total einbringt, weil der weiß, dass er nicht jünger wird. Und wenn er dann nochmal was reißen will, und darauf hat er Bock, dann muss er das in der nächsten kurzfristigen Zeit hinkriegen. Also insofern finde ich die Entwicklung da ganz gut und ich könnte mir vorstellen, dass die diesen vierten Platz in der Konstrukteurs-WM noch zementieren werden dieses Jahr.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, denn die es letztes Jahr geworden sind, Force India, die spielen dieses Jahr nur eine untergeordnete Rolle, haben jetzt selber auch diesen vierten Platz eigentlich schon aufgegeben, wie man noch auf Formel1.de nachlesen konnte. Renault ist schwierig zu schlagen, das ist so die Erkenntnis. Und ja, meistens, wenn du Pech hast, kommt auch noch Unglück dazu. Esteban Ocon bei seinem Heimspiel, der mit seinem französischen Landsmann Pierre Gasly von Toro Rosso zusammengeprallt ist. Leute, wir haben Toro Rosso nicht vergessen. Nur ich bin ganz ehrlich, über Toro Rosso habe ich nichts zu erzählen an diesem Wochenende. Also, sorry. Ne, wir können da jetzt auch nichts rausholen, wo nichts rauszuholen ist. Toro Rosso dann beim nächsten Mal vielleicht wieder ein Thema. Deswegen bleiben wir bei Force India und diesem Fahrerduo Sergio Perez und Esteban Ocon. Ich bin großer Fan von Esteban Ocon, weil er einfach so nah an uns ist, ja, an uns Hardcore-Fans. Ja, der spielt bei Mutti im Kinderzimmer noch die Formel 1 Videospiele, der freut sich einen Ast ab, wenn er gut fährt und ja, der tat mir besonders leid eigentlich, weil ich glaube, dass der richtig heiß war vor diesem Frankreich-Rennen, Ole. Sergio Perez mit Motorproblemen ausgeschieden, also ja, diese Kurve bei Force India zeigt nach unten, aber ich glaube, individuell für die beiden, da geht's für Esteban Ocon trotzdem weiterhin nur nach oben. Kannst du nach oben gehen?
Ja, natürlich, also das ist ganz klar. Also ihm gehört auf jeden Fall die Zukunft, zusammen mit Max Verstappen und Charles Leclerc und vielleicht auch noch Lance Stroll, mal gucken. Ist natürlich Pech. Also ich habe irgendwo vorhin gelesen, dass er, glaube ich, in 3 der letzten 5 Rennen ausgeschieden ist und davor ja in irgendwie 32 Rennen gar nicht. Also übergreifend, klassenübergreifend. Von daher aber, ja, er kann jetzt halt natürlich auch dieses Jahr im Force India nicht so viel ausrichten, aber der wird seinen Weg schon gehen und man weiß ja auch, was er für ein Talent hat und das hat er ja auch schon unter Beweis gestellt, allerdings natürlich ist es, ja, also ein Podium zum Beispiel war noch nicht dabei, also das wäre vielleicht mal ganz, na, ich will nicht sagen angebracht, aber wäre vielleicht wichtig für ihn und seine Entwicklung. Also von daher muss man das weiter beobachten, aber er ist natürlich auf einem guten Weg und er hat natürlich ein fantastisches Kinderzimmer, wo er immer GT Sport spielt. Also das ist toll. Müsst ihr unbedingt mal, falls ihr es nicht kennt, mal auf Twitter Esteban Ocon folgen. Also wirklich, das sieht halt aus wie bei euch wahrscheinlich oder wie bei uns. Also das macht ihn dann tatsächlich generell immer sehr sehr sympathisch. Aber der wird seinen Weg gehen. Und er hat ja auch, ich sag's immer wieder, Max Verstappen in der Formel 3 Europameisterschaft geschlagen. Also ganz untalentiert ist der nicht.
Das mit den Podiumsplätzen, das war mal seinem Teamkollegen Sergio Perez vorbehalten. Christian, Jens, die ihr so nah an der Formel 1 seid. Wie ist denn das Standing von Sergio Perez aktuell? Ich habe immer so das Gefühl, von dem redet eigentlich keiner mehr so wirklich.
Das Gefühl habe ich auch. Und trotzdem habe ich eigentlich das Gefühl, wann immer man über Perez redet, redet man gut und hört man Gutes. Also wenn man sich über den unterhält, dann sagen immer alle, was für einen guten Speed der hat. Und deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn doch mal irgendjemand auf die Idee kommt, dem ein Cockpit zu geben, in dem Podestplätze eher die Regel denn die Ausnahme sind. Es ist halt, er hat halt so das Pech, dass irgendwie das Timing für ihn nie so richtig stimmt. Aber ich habe ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, ich habe noch nie jemanden, glaube ich, ein schlechtes Wort über Sergio Perez reden hören.
Nee, das stimmt. Also wenn dann nur ganz am Anfang seiner Karriere, da hat er, ist ihm, glaube ich, auch dieses Thema Formel 1 ein bisschen zu Kopf gestiegen. Ich erinnere mich da auch noch an eine Party in Montreal. Das war nicht Amber Lounge, aber was ganz Ähnliches. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Und da war Sergio Perez wirklich außer Rand und Band. Also ich stand da eine Stunde in der Schlange, um reinzukommen. Und er kam in dieser Stunde irgendwie 5-mal vorbei. Und ja, yeah, everybody's friends with Keko tonight, weil er hat die Leute und bevorzugt Mädels da halt reingeholt. Aber ja, absolut. Ist ein klassischer, zuverlässiger, solider, Fahrer, der seine Chancen ergreift und abliefert, was man bei ihm, glaube ich, nicht so sieht. Und da haftet ihm mit Sicherheit ein bisschen dieses Stigma dieser verpassten McLaren-Chance an, dass er halt nochmal den ganz großen Breakthrough macht und vielleicht Weltmeister wird sogar oder regelmäßig Grand Prix gewinnt. Ich vergleiche ihn immer so ein bisschen mit Giancarlo Fisichella. Also da war sich auch jeder drum klar, das ist ein ganz großes Talent und der hat damals das Pech dann gehabt, dass er einen gewissen Alonso vor die Nase gesetzt bekommen hat bei Renault. Hat aber eigentlich immer abgeliefert in den Teams, wo er war, gemessen an den Möglichkeiten, die er halt hatte. Und mein Gefühl ist, dass Perez, weil ich glaube, der Zug nach ganz oben, der ist ein bisschen abgefahren, dafür ist er dann auch langsam zu alt und es drängt zu viel frisches Blut nach, aber dass er noch ein paar Jährchen ganz gute Karriere in der Formel 1 hat, das sehe ich schon.
Ja, das stimmt. Ne? Irgendwie, wenn ich dann so kurz sagen darf, das ist irgendwie auch dieses Timing-Problem, das er hat. Wenn man sieht, dass er jetzt schon zum Beispiel einfach einen sehr, sehr starken Teamkollegen hat, der dann aber signifikant jünger ist, dann könnte das tatsächlich am Ende des Tages für ihn zum Problem werden.
Auch das werden wir natürlich hier bei Starting Grid beobachten. Wir machen eine kurze Pause, melden uns dann gleich wieder, gehen dann auf die Top-Teams ein, werden natürlich den Startunfall zwischen Sebastian Vettel und Valtteri Bottas beleuchten. Und wir blicken heute noch voraus auf den großen Preis von Österreich. Wir haben Fragen von euch, aber natürlich der Hinweis, meinsportradio.de und 90plus sind in einer Partnerschaft, wenn es um die Fußball-WM geht. Kick in Rush heißt unser WM-Podcast hier auf meinsportradio.de. So 20, 30 Minuten nach jedem Spiel gibt es schon die Analyse-Podcasts bei uns, Kollegen von 90plus und meinsportradio.de bringen dafür euch die wichtigsten Sachen aus den Spielen auf den Punkt und ihr habt an jedem Spieltag eine Möglichkeit, ein Smartphone zu gewinnen. Wie das geht, das erfahrt ihr im nächsten Clip. Und wir sind dann gleich wieder hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickinrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ole Waschkau ist bei mir mein Co-Moderator. Christian Immervoll von Formel 1.de, motorsporttotal.com und de.motorsport.com. Und Jens Nagler von der Bild-Zeitung, der heute seine Starting Grid Premiere feiert und wie ich finde, das richtig gut macht. Jens, also du kannst ruhig öfter kommen, wenn du da Lust drauf hast.
Ja, Lust habe ich ganz sicher. Also insofern danke fürs Kompliment. Ihr macht es einem aber auch jetzt nicht komplett schwer.
Das hoffe ich doch. Wir kommen zu den Top-Teams, wir kommen zu denen, die das Geschehen in der Formel 1 beherrschen. Wir kommen zu Red Bull, Ferrari und Mercedes auch an diesem Wochenende. Die drei Teams, die maßgeblich daran beteiligt waren, wer der Sieger war, wer der Zweite war, wer der Dritte war. Lewis Hamilton vor Max Verstappen und Kimi Räikkönen, Daniel Ricciardo auf Platz 4, Sebastian Vettel auf Platz 5. Wir kommen erstmal zu Red Bull. Nachdem bekannt gegeben wurde, dass eine Partnerschaft mit Honda angestrebt wird, auch wenn dieser Deal noch nicht unter Dach und Fach ist, es müssen noch Verträge unterschrieben werden, war man, glaube ich, ein bisschen befreiter unterwegs. Und besonders Max Verstappen, muss man sagen, hat sich in den letzten Rennen richtig gefangen. Er fährt saubere Rennen, er fährt konzentrierte Rennen. Christian, jetzt erleben wir wahrscheinlich den Prozess des Erwachsenwerdens bei Max Verstappen. Ist das nur eine Phase oder wie schätzt du das ein?
Hast du schön gesagt und kann ich gar nicht viel mehr dazu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass ihm diese Phase, wo sich ein paar Umstände auch gegen ihn verschworen hat, wo er mit Sicherheit auch selbst ein bisschen dazu beigetragen hat, ich erinnere an die Kollision mit Vettel in China zum Beispiel, aber dadurch wird er, glaube ich, jetzt stärker. Also diese ganze Kritik, die da auf ihn eingeprasselt ist, ob er die schon hundertprozentig verarbeitet hat, wage ich mal zu bezweifeln, weil in Le Castellet in der Pressekonferenz ist er dann ja auch direkt sehr hart mit den Medien vor Gericht gegangen. Finde ich auch cool, dass sich da einer kein Blatt vor den Mund nimmt und passt auch irgendwie zu ihm als Typ. Aber ich glaube, das findet gerade noch statt. Er ist noch nicht fertig mit dieser Entwicklung, er ist noch nicht abgeschlossen. Als Rennfahrer glaube ich schon, also vom Talent her, vom wie der Auto fahren kann, da hat er nicht mehr wahnsinnig viel Luft nach oben. Aber persönlich und im Kopf, glaube ich, ist er gerade mittendrin in dieser Entwicklung, wie du richtig sagst, im Erwachsenwerden-Prozess. Und ich glaube, wenn er das denn mal abgeschlossen hat, dann muss sich auch ein Daniel Ricciardo, der zweifellos auch außergewöhnlich begabt ist, aber da muss sich auch der sehr, sehr warm anziehen, weil das habe ich ja hier schon ein paar Mal gesagt. Vom Speed her glaube ich nicht, dass Ricciardo Verstappen das Wasser reichen kann. Momentan hat er noch mehr Punkte, deutlich mehr Punkte auch als Verstappen auf dem Konto. Aber das ist, glaube ich, genau der Unterschied, dass Ricciardo diesen Prozess schon hinter sich hat, den Verstappen gerade durchmacht. Aber perspektivisch, das weiß man auch bei Red Bull, deswegen hat man den Vertrag mit Verstappen auch zuerst gemacht, ist Verstappen, glaube ich, der Mann der Zukunft. Da sind sich alle einig von Helmut Marko abwärts.
Jens Blasius Giers hat bei uns in der Facebook-Gruppe die Frage gestellt, nachdem er in Montreal Dritter wurde, in Le Castellet Zweiter, folgt in Österreich der erste Platz für Max Verstappen?
Ich glaube, Max wäre zumindest mal zufriedener, wenn er weiterkommt als Kurve 1, vor seiner Tribüne das Auto abstellen musste. Das war ja ein überragendes Bild.
Ja.
Also insofern, ich glaube nicht so ganz, dass Red Bull in Spielberg die absolute Siegchance hat, wenn ich mir angucke, wie Mercedes in Le Castellet drauf war. Dann glaube ich, dass das nicht ganz reichen wird. Aber wie Christian sagt, vom Fahrerischen her hätte er natürlich immer Siege drin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mercedes jetzt mit der neuen Power Unit 2.1, wie sie so schön bezeichnet wurde, ja von Mercedes selbst, dass die in Spielberg schlagbar sind. Glaube ich nicht.
Ja, man hat ja auch schon Pferde kotzen sehen. Ne? Von daher, mal sehen. Vielleicht wird das in Österreich was. Ole, trotzdem ist es doch interessant zu sehen, dass sich bei Red Bull auch das mit den technischen Problemen und mit dem Problem am Material irgendwie mal abwechselt. Ne? Dann war es am Anfang Max Verstappen, der Probleme hatte mit dem Auto. Jetzt war es Danny Ricciardo, dem der Frontflügel irgendwie immer mehr abgebrochen ist und der deswegen auch Abtriebsverluste hatte und auch ja Leistungsverlust dementsprechend. Scheint bei Red Bull so zu sein, dass immer nur ein Auto wirklich gut funktionieren kann, was natürlich für die Konstrukteurswertung alles andere als förderlich ist.
Ja, vor allem, wenn man natürlich auch das Talent der beiden betrachtet, also wenn da beide Autos funktionieren würden, ich glaube, da könnten sie schon sehr viel mehr ausrichten und ja, so wechselt sich das halt ab. Früher war es ja immer bei Mark Webber der Fall, dass das Auto kaputt ging. Hier, ja, es ist offensichtlich so, dass es, vielleicht liegt es auch daran, dass das Auto halt sehr krass am Limit gebaut ist, weil aerodynamisch, ja, funktioniert das Auto natürlich perfekt, muss man sagen, wenn man sich anguckt, wo McLaren ist. Aber vielleicht beeinträchtigt das dann halt auch ein paar andere Sachen. Und man möchte natürlich auch mit Ferrari und mit Mercedes mithalten. Und das ist natürlich nicht immer ganz so einfach. Aber vielleicht kriegen sie es ja dieses Jahr noch ein bisschen besser hin. Also es wäre zu wünschen. Also Daniel Ricciardo hat ja schon 2 Siege. Max Verstappen wäre mal dran. Ob das jetzt in Spielberg schon der Fall ist, das werden wir sehen. In der Theorie müsste natürlich dem Mercedes diese Strecke besser liegen. Aber wir haben ja dieses Jahr öfter schon gesehen, dass es auch anders sein kann. Aber vielleicht hat Max Verstappen in Spielberg dann auch wieder das Pech und Daniel Ricciardo hat das Glück. Also das würde ich auch nicht ausschließen.
Auszuschließen ist da gar nichts. Und um Margarete Schreinemakers mal wieder auszupacken, jetzt kommt der Moment, auf den Sie gewartet haben und ich, das kann ich Ihnen sagen, am allermeisten. Ja, nämlich Startunfall zwischen Sebastian Vettel und Valtteri Bottas. Endlich kommen wir zu diesem Thema und ich werde nicht abgedreht, wie damals Margarete Schreinemakers bei Sat.1. Die Älteren werden sich daran erinnern. Dieser Moment in der ersten Kurve, das ist so ein typischer Sebastian Vettel-Moment gewesen. Typisch sage ich in dem Fall, weil immer in dem Moment, wo man das Gefühl hat, so, Mensch, Junge, mach jetzt mal nicht auf Vollgas, sondern nimm dich mal ganz kurz zurück, dann kommst du sowieso vorbei. Das wäre vielleicht einer dieser Momente gewesen, Jens. Er kommt mit sehr viel Schwung angefahren, super Start von Sebastian Vettel, ist im Windschatten von Lewis Hamilton sich nach vorne ziehen lassen, war sogar schon vor Valtteri Bottas und dann gab es diesen Moment, das haben wir noch an der Onboard, finde ich, ganz schön gesehen. Klar, wir können das alle leicht sagen, die wir ja noch nie in einem Formel-1-Auto gesessen haben, aber lässt er schon früher vom Gas, beziehungsweise bremst einfach schon früher, passiert dieser Unfall vielleicht nicht und er kommt beim Herausfahren aus der Kurve dann vielleicht trotzdem an Valtteri Bottas vorbei und macht sich so nicht das Rennen kaputt. Manuel Nofollow hat das auch gesagt. Der Unterschied zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton ist, dass Hamilton, wenn er etwas mit Gewalt probiert, schafft er das, ohne sich selbst das Rennen zu zerstören. Wenn er es denn probiert.
Ich glaube, ein Aspekt darf man nicht vergessen. Wir haben alle gedacht und Vettel relativ sicher auch, dass das Rennen irgendwie schwierig wird, wenn es ums Überholen geht. Und ich glaube, deswegen wollte er wirklich mit aller Macht diesen guten Start ausnutzen. Und vor allem, wenn du so startest, du hast es gerade gesagt, das war echt ein super Start, der beste von allen da vorne. Wenn du so startest, willst du, glaube ich, auch einfach einen Platz dafür haben. Und es war dann halt nicht möglich, weil Lewis vor ihm war und halt normal gebremst hat und Valtteri extrem spät gebremst hat. Und dann wäre es natürlich trotzdem irgendwie, hätte er sich wahrscheinlich das auch anders gewünscht und wäre gerne dann einfach als Dritter dann da eingebogen, bevor er dann Letzter ist nach den ersten zwei Kurven. Und trotzdem muss man sagen, auch hier kommt jetzt die Formulierung, ich saß nie in einem Formel-1-Auto, ich denke mir so, naja, okay, wenn mir Sebastian Vettel sagt, es gab nicht viel, was ich tun konnte, und ich denke mir so, früher bremsen, dann weiß ich aber nicht, okay, ging es tatsächlich nicht oder das kann ich nicht beurteilen. Ich kann aber beurteilen, dass Niki Lauda mal in einem Formel-1-Auto saß und den habe ich noch erwischt, dann, als er von der Strecke runtergesprintet ist, in Richtung seines Hubschraubers, der ihn nach Marseille bringen sollte.
Ist er gesprintet?
Ja, so mehr oder weniger. Er wollte relativ schnell weg, weil ich weiß nicht, ob er auch noch zum Hubschrauber durch irgendeinen Verkehr musste oder sowas. Das weiß ich nicht, aber er war auf jeden Fall, es war so, dass ich zügig neben ihm herlaufen musste, als ich gesprochen habe. Und das Erste, was er quasi von sich aus gesagt hat, war, aber 5 Sekunden, das ist ein bisschen wenig. Und da muss man sich schon die Frage stellen, warum das nur 5 Sekunden sind. Weil ich habe ihn dann gefragt, haben Sie eine Erklärung, was da passiert ist? Dann guckt er mich nur an und meint, ja, Erklärung, Fehler. Es ist einfach ein Fehler, das ist die Erklärung. Alles klar. Also offensichtlich...
Oh ja, gut.
Offensichtlich war es einfach ein Fehler von Sebastian Vettel, und dann muss die Frage erlaubt sein, wenn ich um eine WM kämpfe, wie clever ist es, Fehler zu machen? Ich glaube, sie gehören dazu, auch über eine Saison, und ich bin mir relativ sicher, auch von Lewis Hamilton werden wir noch den einen oder anderen Fehler sehen, der sich vielleicht nicht so auf der Strecke zeigt, aber bei ihm ist es ja dann ganz, ganz oft so, dass sich diese Fehler dann vielleicht in einem Rennwochenende zeigen, wenn er irgendwie so ein bisschen demotiviert ist, ein bisschen die Lust verliert, so ein bisschen, wie man in Montreal den Eindruck hatte, wo man den Eindruck hatte, boah, irgendwie ist er von seinem A-Game meilenweit weg, ne? Weil wenn er mit dem richtigen Fuß aufgestanden ist und das Auto ihm passt und so weiter und so fort, fährt er alles in Grund und Boden, wie jetzt auch wieder, wo er jede Trainingseinheit dominiert, die Pole nur an ihn gehen kann, der Sieg nur an ihn gehen kann. Und ich glaube, sowas findet man bei Sebastian Vettel nicht, solche Wochenenden. Dafür findet man vielleicht die ein oder andere, ja, nicht Unachtsamkeit, aber das ein oder andere Mal zu viel wollen auf der Strecke bei ihm. Und das macht diesen Fight der beiden allerdings so wahnsinnig spannend.
Ja, und dann kommen wir natürlich jetzt zu dem Thema, was euch alle beschäftigt, nämlich die Strafe, die Sebastian Vettel bekommen hat. 5 Sekunden Strafe. Wir haben hier ganz oft die Frage bekommen, fanden diese Strafe gerechtfertigt? Robin Schmelzer hat das gefragt. Dann hat das noch jemand gefragt, den ich gerade nicht finde, aber trotzdem kam die Frage oft. Christian, auch ihr habt einen Artikel veröffentlicht, dass Charlie Whiting gesagt hat, es hätte noch 2 weitere Strafen oder 3, es hätte, glaube ich, 3 Strafen gehen können, 5 Sekunden, 10 Sekunden, Stop and Go und Drive-Through, also jedenfalls 4 Strafen am Ende. Man hat sich für die 5 Sekunden Strafe entschieden. Wenn man jetzt das wirklich mal aus der objektiven Perspektive sehen will, das Rennen von Valtteri Bottas war schon geschädigter als das von Sebastian Vettel im Nachhinein, denn Sebastian Vettel konnte sich nach vorne pflügen. Auch da muss man natürlich fragen, wie kann das sein, dass man ständig eigentlich auch Unfälle bauen kann und immer wieder wunderbar nach vorne fahren kann. Am Ende wurde Vettel 5. und Bottas 7. Dann gibt es natürlich die Fraktion, wo dann die Fanbrille aufgesetzt wird und der eine sagt, Vettel hätte mindestens 20 Sekunden bekommen müssen, damit Lewis Hamilton noch weiter ist. Und die Hamilton-Fans sagen, ja, aber Vettel hätte noch härter bestraft werden müssen. Und am Ende liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Wie hast du es gesehen?
Also die Argumentation von Charlie Whiting nach dem Rennen war die, dass man sich für diese 5-Sekunden-Strafe entschieden hat, weil das konstant ist mit anderen Strafen, die in vergleichbaren Situationen dieses Jahr ausgesprochen wurde. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe mich damit jetzt nicht näher befasst, aber ich glaube das dem Charlie Whiting mal so und so out of memory, ganz spontan, liegt das auch nicht so weit von der Wahrheit weg. Das zweite Argument, das Charlie Whiting gebracht hat, war, natürlich ist es unglücklich, dass Vettel dann vor Bottas ins Ziel kommt, wo er ganz klar der Unfallverursacher war, aber es ist ja nicht Aufgabe der Stewards oder auch nicht eines Gerichts im echten Leben, irgendwie zu bestrafen nach freiem Ermessen und wie es gerade passt und den bestrafen wir jetzt mal ein bisschen härter, sondern es gibt da halt einen Katalog, es wird bestraft die Straftat, die begangen wurde, und da versucht man einfach in dem Rahmen zu bleiben. Wie sich die Rennen danach entwickeln, das ist ja nicht Aufgabe der FIA, das zu beeinflussen. Das ist natürlich im sportlichen Gerechtigkeitssinn manchmal unbefriedigend für das eine oder für das andere Lager, aber da muss man die FIA, glaube ich, schon ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist grundsätzlich, das war jetzt keine komplett krasse Fehlentscheidung. Ob das jetzt 5 Sekunden sind, ob es 10 Sekunden sind, ob man vielleicht auch Drive-Thru hätte machen müssen, wie auch immer. Da kann man mit Sicherheit dann diskutieren. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt sagen muss, man hat da, weil es Vettel war, ein Auge zugedrückt oder so. Man hat ihn bestraft, das ist in Ordnung. Er wurde auch dann nur Fünfter. Ja, und ich glaube, das habe ich auch in meiner Kolumne, glaube ich, oder in irgendeinem der anderen Artikel angerissen, es hätte ja auch keine Strafe wirklich einen großen Unterschied gemacht, keine andere. Also die 10 Sekunden hätten überhaupt nichts geändert. Das Einzige, was geändert hätte, wahrscheinlich wäre die 10 Sekunden Stop-and-Go gewesen. Und die wurde in den letzten Jahren tatsächlich so selten gezogen, dass das wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen vermessen gewesen wäre. Insofern verstehe ich die Kritik an der FIA hier nur bedingt. Und ganz allgemein muss man immer sagen, es ist halt auch witzig zu beobachten, wie die Fans immer fordern, lasst doch frei racen und lasst auch mal einen Unfall passieren, solange es nicht wirklich Absicht ist. Das war definitiv keine Absicht von Sebastian Vettel. Aber dann, wenn es halt den Fahrer betrifft, den man gerade nicht mag, dann werden wieder härtere Strafen gefordert. Das passt halt auch irgendwie nicht so zusammen. Also ich, für mich, aus meiner Perspektive, der ich ja auch nicht nur Journalist bin, sondern auch Fan der Formel 1, würde sagen, alles okay, das war nicht so verkehrt, was die da gemacht haben mit der Strafe. Und Sebastian hat ja auch, das vielleicht noch dazu gesagt, selbst eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Er hat das auch in der Pressekonferenz nach dem Rennen gesagt. Das war natürlich keine Absicht, aber klar war es mein Fehler. Ich war der Unfallverursacher hier. Also da gibt es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen drüber in dem Fall. Dass irgendwo in einem TV-Kommentar habe ich einmal im ersten Moment gehört, das war jetzt Bottas. Nein, das hat sich spätestens mit dem Replay aufgeklärt. Ja, passt so. Für mich ist das in Ordnung.
Ja, wobei man muss bei Vettel dazu sagen, er hat ja jetzt diesen neuen Ansatz seit dieser Saison, dass er ruhiger sein möchte, dass er sich nicht über solche Dinge aufregen möchte, und das zieht er echt erstaunlich gut durch, richtig gut. Für mich als Boulevardjournalisten fast zu gut.
Mir fehlt das patzige Kind.
Ich habe übrigens gedacht, Jens, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, nach Shanghai, als im Verstappen in die Keine gefahren ist, da war ich sicher, ich habe schon einen Kollegen von mir darauf angesetzt, mach den Vettel Outburst Artikel, bereitet den mal vor. Und dann bleibt der super cool. Also gebe ich dir recht, dass ich weiß nicht, ob es dich ihm lodert, aber das kriegt er tatsächlich ganz gut hin, zumindest nach außen.
Ich war in der Redaktion in Shanghai, habe das Rennen am Bildschirm verfolgt, und Lenny war vor Ort, und dann kam dieser Unfall mit Vettel und Verstappen, und dann kam der Sportchef zu mir und meinte so, was ist die Geschichte? Und dann sage ich, du, das kann ich dir noch nicht sagen, wir müssen noch auf Vettel warten, der nach dem Rennen Max Verstappen verbal auseinandernehmen wird. Und dann waren die Vettel-Interviews, und dann habe ich noch Lenny angerufen und sagte, sag mal, was hat denn Vettel gesagt? Und dann sagt er, ja. Und dann Lenny wusste sofort, worauf ich hinaus will, und sagte nur so, du, ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist, der hat sich überhaupt nicht aufgeregt. und das ist offensichtlich der neue Ansatz, der ihm, glaube ich, echt gut tut und ihm auch gut steht. Und trotzdem kam so ein bisschen durch bei seiner Presserunde. Ich war da, ich saß erste Reihe und habe ihn mir angeguckt, und da kam so ein bisschen durch, er selbst hätte sich diese Strafe nicht gegeben.
Ja.
Aber er sagte dann auch, naja, the rule is causing a collision and that's what I did. So, deswegen ja. hat das dann verstanden.
Mir fehlt das patzige Kind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn als patziges Kind dann doch auch teilweise unterhaltsamer in den Interviews, Ole. Trotzdem bleibt festzuhalten, für Sebastian Vettel ist natürlich noch nichts verloren im WM-Kampf. Trotzdem ist das jetzt nicht die beste Ausgangslage von diesem Rennen in Österreich. 15 Punkte Rückstand hat er jetzt auf Lewis Hamilton. Das ist, wie gesagt, nicht die Welt. Aber ein ganz interessanter Punkt, den Manuel Nofollow in unserer Facebook-Gruppe noch einbringt, der vielleicht für dich auch ein interessanter Punkt war, ist, dass er das schade findet, dass trotz dessen in diesem Chaos in der Runde 1 am Ende ein Ergebnis zustande kam, als ob nichts gewesen ist. Die ersten drei sind meilenweit weg vom Rest des Feldes. Man könnte ja Klassenwertung einführen wie in Le Mans. ja, das könnte man wahrscheinlich wirklich machen, aber es ist nicht ganz falsch, ne? Also trotz Chaos ist am Ende irgendwie all das so gewesen, wie man meint, es vorherbestimmt ist.
Ja, es hat sich nicht viel verändert, ne? Also hat halt zwei Plätze im Prinzip verloren, die hätte er vielleicht so auch verloren, das weiß man nicht. Das ist schon ein bisschen erschreckend, muss man sagen. Es hat so einen 90er-Touch irgendwie so ein bisschen oder zu Schumachers Zeiten. Da sieht man halt, wie weit das Feld eigentlich voneinander entfernt ist, wenn man ehrlich ist. Also es ist, ja, vielleicht ist es nicht allzu schlecht, eine Klassenwertung einzuführen. In den 80ern gab es da ja mal eine eigene Weltmeisterschaft für Nicht-Turbo-Fahrzeuge. Auch sehr skurril. Vielleicht wäre das ganz sinnvoll, aber ja. Also da sieht man halt, wie stark der Ferrari ist. Übrigens, wir haben ja vor dem Grand Prix gesagt, überholen schwierig, aber ja. Sebastian Vettel hat uns eines Besseren belehrt, wobei ich da auch halt sagen muss, dass mir halt immer wieder so ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass gar keiner mehr wirklich versucht, gegen die scheinbar besseren Fahrer zu kämpfen, sondern sie einfach vorbeilässt. Also das hätte es, glaube ich, früher so nicht gegeben in der Form. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Ja, im Endeffekt hat er Schadensbegrenzung betrieben. Jetzt könnte man natürlich sagen, was wäre möglich gewesen, wenn er den Crash nicht gehabt hätte. Ich glaube allerdings, dass dann halt auch noch Vettel Hamilton nochmal was hätte drauflegen können. Ja, und das ist dann, glaube ich, auch nicht für den Sieg für Sebastian Vettel gereicht hätte. Und das ist letztendlich hat er Schadensbegrenzung betrieben, aber es ist natürlich auffällig, dass ihm das halt immer passiert. Und auch wenn er cool ist, er steht halt schon jetzt ziemlich unter Druck, weil wenn jetzt Hamilton in Österreich gewinnt und in Großbritannien, ja, dann sieht's schon wieder anders aus in der Weltmeisterschaft. Dann ist es das gleiche wie letztes Jahr in Singapur. Also da sollte er sich mal sputen, sowas halt nicht zu machen, sondern vielleicht alles dran setzen, wirklich zu gewinnen oder aufs Podium zu fahren, weil sonst wird es dann doch im letzten Saisondrittel, in der zweiten Saisonhälfte, wieder eine relativ eintönige Nummer, muss man sagen. Es ist schon wirklich auffällig, wie leicht er da durch den Verkehr gekommen ist. Und das zeigt halt auch nochmal, wie schlecht Teams wie Williams zum Beispiel eigentlich sind. Und das wird sich aber so schnell nicht geben. Ich denke, das ist ein Normalfall. Wir haben es ja auch bei Lewis Hamilton, ich glaube, es war 2015 oder 16 in Spa gesehen, wo er ja vom letzten Platz irgendwie noch Dritter geworden ist. Also für die guten Autos ist das schon sehr einfach.
Allerdings, wenn ich so kurz anhaken durfte, zwei Anmerkungen dazu. Erstens war das, glaube ich, nicht so viel anders in den letzten 20, 25 Jahren. Du hattest immer entweder ein Team, das dominiert hat, wie zum Beispiel Mercedes oder halt auch Ferrari zu Schumi-Zeiten. Oder es waren halt zwei. Dieses Jahr haben wir immerhin drei siegfähige Teams. Das ist echt zumindest auf manchen Strecken. Auf den absoluten Powerstrecken ist Red Bull mit Renault wohl echt noch einen Tick zu weit weg. Aber trotzdem, wir hatten auch jetzt am Wochenende wieder alle drei Top-Teams auf dem Podium. Ich meine, in Montreal auch. Das finde ich ist schon mal echt ein Fortschritt. Zum Überholen, ich glaube, das ist halt echt, ich glaube, da kannst du dich gerade gar nicht so groß gegen wehren, wenn dann halt Vettel kommt und der es aufmacht, dann ist das zumindest auf einer Strecke wie Le Castellet schwierig. Ich kann mich erinnern, in Melbourne hatten wir, glaube ich, auch den ein oder anderen Topfahrer, der von weiter hinten gekommen ist, der es dann nicht so einfach durchs Feld geschafft hat. So, also insofern glaube ich, ist es auch so ein bisschen streckenabhängig dann.
DRS abschaffen. Das muss das Ziel sein. Ja. Kein DRS mehr. So, das ist ja schrecklich. Wir kommen nachher noch zu der dritten DRS-Zone in Spielberg. Jens, ich möchte gerne Max Verstappen mal dazu holen und seine Äußerungen bei der Pressekonferenz, die ja dann sarkastisch, ironisch waren, dass jetzt die Medienvertreter doch auch mal auf Sebastian Vettel eingehen sollten, dass der seinen Stil ändern sollte und dass er sich anpassen sollte und ruhiger werden sollte. Darf ein Max Verstappen sich sowas schon rausnehmen jetzt, das genau so zu sagen? Hat er vielleicht sogar ein Stück weit recht, wenn man das mit den gleichen Kritikpunkten an einem Max Verstappen vergleicht?
Ja, er darf. Nein, er hat nicht recht. ja, er darf, weil das vollkommen okay ist, ehrlich gesagt. Also wir, die wir in diesem Pressezentrum sitzen, sind die, die die schärfsten Kritiker sind, weil wir uns das natürlich auch anschauen und kritisch Bericht erstatten. Und wenn jemand was falsch macht, dann sind wir auch dafür da, das aufzuzeigen. Wir sind nicht dafür da, zu applaudieren. Und dann finde ich, hat man aber auch jegliches Recht, uns zu kritisieren, solange das fair und sauber bleibt. Und das war total fair und sauber. Das war mit einem guten Schuss Ironie. Das finde ich vollkommen okay. Max Verstappen ist, wenn man mit dem spricht, jetzt keiner, der irgendwie unangenehm ist als Gesprächspartner, ganz im Gegenteil. Der ist immer sehr, sehr wach, hört dir zu, geht auf das ein, was du fragst und sagst, und hat aber trotzdem, ja, es ist dabei nicht anbiedernd. Es ist echt so ganz, ganz angenehm, mit dem zu sprechen. Er ist ein Typ, einer, der Formel 1 gut tut, deswegen kann er das genauso formulieren, genauso sagen. Ich fand das echt in Ordnung. Aber er hat natürlich nicht recht, weil Sebastian Vettel einfach 10 Jahre länger, zumindest mal 10 Jahre älter ist, und vierfacher Weltmeister. Und also dem zu sagen, er müsse seinen Stil ändern, das wäre, glaube ich, dann tatsächlich ein bisschen vermessen. Und wenn ich mir angucke, wie unspektakulär, konstant, souverän gut Max Verstappen in Le Castellet unterwegs war und in Montreal, dann sage ich jetzt nicht, dass die Journalisten dafür gesorgt haben, dass er besser fährt oder anders fährt oder wie auch ganz sicher nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass er sich trotzdem einfach selbst durch den Kopf gehen lassen hat, okay, warum ist die Saison bislang so gelaufen, wie sie gelaufen ist, und sich selbst diesem Reifeprozess unterzieht. Ja.
Dann machen wir eine kurze Pause, sprechen gleich noch ein bisschen weiter bei Mercedes über das Motorenupdate 2.1 und über Lewis Hamilton. Ja, und die Sicherheit des Sieges. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Die Nachschau des großen Preises von Frankreich geht mit dem Sieger zu Ende, und zwar Lewis Hamilton mit einem neuen Motor, mit einer neuen Sicherheit, mit einer weiter bestehenden Coolness fährt er vielleicht seinem nächsten Weltmeistertitel entgegen? Fragezeichen. Das Ganze wird natürlich in Österreich weitergehen. Festzuhalten ist, Christian, seine Leistung am Wochenende war herausragend. Er hat sich wohlgefühlt, er hatte Spaß im Auto, das Auto hat es ihm leicht gemacht durch diesen neuen Motor, durch die Verbesserung, die Mercedes an den Start gebracht hat. Auch wenn er selber sagt, dieses Update war eigentlich nur marginal, man kann in dieser Ära nicht mehr so viel rausholen aus den Motoren. Das glaube ich ihm nicht so ganz. Es kam ihm aber, glaube ich, entgegen, dass dieser Motor noch keinen Kilometer gelaufen ist.
Ja, hast du perfekt analysiert. Was soll ich da jetzt noch sagen? nee, das Einzige, was mir einfällt, und das sage ich ja schon inzwischen wahrscheinlich Monaten und nicht Wochen, oder ich fange anders an. Bei uns in der Redaktion ist es ja fast schon ein Running Gag, dass Toto nach jedem Sieg fast sagt, der Sieg ging am seidenen Faden. Also, aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht nur Floskeln sind, die nach außen gehen, sondern ich glaube, dass tatsächlich die Teamkultur bei Mercedes, die von Toto installiert wurde, die ist, dass man auch im Erfolgsfall einfach alles hinterfragt. Und ich glaube, genau das macht Mercedes so erfolgreich. Und deswegen glaube ich auch, und wie gesagt, da wiederhole ich mich mit dem, was ich schon seit Wochen sage, dass Mercedes das auf die Reihe kriegt, diese Diva, es ist ja doch wieder einer, auch wenn man am Anfang gesagt hat, es ist keine, diese Diva auf die Reihe zu kriegen und dieses Motoren-Update, das ja eigentlich schon in Montreal hätte kommen sollen, entwickelt sich auch zu einem ganz guten Joker, nicht nur, weil es einfach gut funktioniert, das haben wir jetzt in Le Castellet gesehen, sondern auch, weil Mercedes mit dem ersten Motor jetzt einfach mal ein Rennen mehr geschafft hat. Und ich würde nicht unterschätzen, dass die potenziellen Motorenstrafen am Saisonende in dieser WM noch eine große Rolle spielen könnten. Und auch da hat Mercedes momentan einen kleinen Vorteil. Die Performance sowieso, Und wenn wir jetzt mal so schauen, was die nächsten Rennen sind, dann ist Österreich eine Strecke, die motorenlastig ist. Silverstone zwar auch ganz gut Aero-Kurven natürlich drin, aber auch viel Motorleistung. Hockenheim ganz ähnlich. Ungarn ist dann die erste Geschichte, wo eigentlich wieder die Stunde von Red Bull schlagen müsste. Also diese WM-definierten Wochen, in die wir jetzt reingehen, da geht meiner Meinung nach Mercedes mit einem kleinen Vorteil rein. Umgekehrt müssen wir natürlich sehr aufpassen, weil jedes Jahr, dieses Jahr, wenn wir geglaubt haben, so jetzt
jetzt ist Christian irgendwie ins Funkloch geraten.
Dieses Jahr.
Ist er wieder da.
Hallo?
Ja, du bist da. Du bist da. Ja, ja.
Okay. Also ich sehe Mercedes momentan in der besseren Position als Ferrari und auch, wie gesagt, vor dem Hintergrund der Strecken, die da jetzt auf uns zukommen in den nächsten Wochen, ich glaube, Ferrari muss sich was einfallen lassen, update-technisch, wenn die tatsächlich eine Chance gegen Mercedes haben wollen. Denn again muss man immer natürlich aufpassen, ein Ausfall und die Situation ist sehr schnell gedreht. Also punktemäßig ist ja noch überhaupt nichts passiert aus Sicht von Sebastian Vettel. Das Einzige, was punktemäßig meiner Meinung nach schon passiert ist, ist, dass für Red Bull fast unmöglich ist, in dieser WM noch ein Wörtchen mitzureden. Aber zwischen Ferrari und Mercedes noch relativ offen. Nur, wie gesagt, ich glaube, aufgrund der Teamkultur, aufgrund der Möglichkeiten, die Teams haben, aufgrund der Historie der letzten 2-3 Jahre, wo Mercedes echt auf solche Mini-Krisen immer wahnsinnig gut reagiert hat, sehe ich schon Mercedes im Vorteil momentan. Und Lewis Hamilton, das vielleicht noch abschließend dazu ergänzt, das ist halt so ein Klassiker, wenn er den Braten riecht und wenn er Lust hat, wie Jens vorhin schon gesagt hat, dann hat er halt wirklich Tage, an denen er fast nicht zu schlagen ist. Und je länger die Saison dauert, desto mehr, glaube ich, wittert er dann auch den Braten. Und ich glaube, er wird immer stärker werden, je länger das Jahr dauert, nicht umgekehrt.
Jens, ich möchte eine Frage von Basti aus unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe an dich weitergeben. Hat Mercedes aktuell wieder das beste Paket oder hat Hamilton auch besonders vom Free-Air-Effekt profitiert und sah deshalb deutlich überlegen aus?
Naja gut, aber diesen Effekt hat er sich ja, sag ich mal, das ganze Wochenende über auch erarbeitet, Samstag im Qualifying, und da war ja in dieser Saison auch Ferrari durchaus nicht nur konkurrenzfähig, sondern auch das eine oder andere Mal besser. Hat Mercedes auch gezeigt, dass sie das beste Paket haben? Nee, das hatten sie jetzt am Sonntag auf jeden Fall und am ganzen Wochenende. Zu diesem besten Paket muss man aber dazu sagen, gehört natürlich auch die Reifen, die verringerte Lauffläche wieder hat.
Das stimmt.
Die in Silverstone wieder nochmal kommen wird, allerdings jetzt nicht in Spielberg. Ferrari war pacemäßig am Wochenende. Sebastian Vettel hat ja gesagt, wir konnten mithalten, waren auf Augenhöhe, waren nicht auf demselben Reifen, deswegen kann man es nicht so richtig sagen. Also Sebastian Vettel hat das sehr, sehr positiv dargestellt in seiner Runde. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass man immer Hamilton musste, dass er dann halt irgendwie eine schnelle Runde oder schnellste Runde in Asphalt gebrannt hat. Und es ging schon, also ich glaube, die waren ein Stück weg. Aber wie gesagt, lass uns mal gucken, inwiefern das vielleicht auch mit dem Reifen ein bisschen zu tun gehabt hat. Und nichtsdestoweniger ist natürlich jetzt Spielberg und dann auch Silverstone sind eigentlich Mercedes-Land. Deswegen glaube ich, dass sie zumindest dort das beste Paket haben und der Sieg nur über sie geht da.
Dann wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen in die Glaskugel schauen gemeinsam. Ole, du fängst an. Sebastian Schaller fragt in unserer Facebook-Gruppe nach unserer Einschätzung, ob Vettel Weltmeister werden kann, wenn Hamilton keinen technischen Defekt hat.
Das weiß ich nicht. Da muss er vielleicht mal bei Nico Rosberg anfragen.
Weil da hat er ja einen technischen Defekt.
Hat er gehabt.
Ja, aber genau. Aber
und ohne den wäre Rosberg nie Weltmeister geworden.
Jahre davor war es ja anders, was will ich damit sagen.
Ach so, ja, das stimmt.
Er kann schon, aber das ist halt schon eine Mammutaufgabe. Wir sind immer noch relativ früh in der Saison, muss man sagen. Daher ist ja noch hat er noch alle Chancen, aber ja, er muss halt gewinnen, ne? Muss halt vor Lewis Hamilton landen. Wir haben jetzt aber auch in dieser Saison schon gesehen, dass sich das alles mit mir so ein bisschen gedreht hat. Also ich würde es nicht ausschließen, weil die Saison ist noch wirklich, wirklich sehr, sehr lang. Vielleicht kann ja Sebastian Vettel in Asien zum Beispiel wieder glänzen, so wie er es zu Red Bull-Zeiten getan hat. Also ich sage ja, es wird allerdings schwierig. Allerdings, muss man auch mal sagen, Lewis Hamilton könnte auch mal wieder ausfallen.
Christian?
Ich bleibe bei meinem Tipp vom Saisonbeginn und bleibe bei Lewis Hamilton als Weltmeister. Ich glaube einfach, dass Mercedes zu stark ist und dass sie sich... Also ich glaube, dass die Saison eigentlich für Ferrari recht gut gelaufen ist bisher und dass Mercedes noch Luft nach oben hat, auch mit dem Auto und allem. Und ich glaube, dass Lewis Hamilton zu hoch vorm Auflaufen wird, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht. Deswegen ist mein Tipp Lewis Hamilton. Die Frage, kann Sebastian Vettel Weltmeister werden? Natürlich kann er. Ja, also Ole sagt ja ganz richtig, die Saison ist noch relativ jung. Das vergessen wir. Wir haben 21 Rennen, also wir sind noch nicht mal bei Halbzeit. Von daher sind Prognosen natürlich total schwierig. Aber mein Gefühl sagt mir, Mercedes hat die besseren Karten. Oder Lewis Hamilton hat die besseren Karten, nicht Mercedes. Bottas ist natürlich aus der Verlosung draußen.
Jens?
Wenn Christian bei seinem Tipp vom Saisonbeginn bleibt, dann mache ich das auch. Da habe ich auf Sebastian Vettel gesetzt.
Ich auch.
Ja, der Experte. Tatsächlich. da haben alle, wir hatten sogar eine Geschichte drüber, weil alle drei Bild-Formel-1-Reporter auf einen anderen Weltmeister gesetzt haben. Ich sag mal, der Kollege, ich nenne ihn namentlich jetzt nicht, der auf Max Verstappen gesetzt hat, ist eher raus. Ich habe auf Sebastian Vettel gesetzt, weil ich das Gefühl hatte, dass Ferrari echt gut aufgeschlossen hat und gute Fortschritte gemacht hat. Und sie haben mich da ja durchaus bestätigt bislang. Sie waren jetzt auch in Le Castellet, das hat Vettel auch nochmal berechtigterweise gesagt, nicht so weit weg wie in Barcelona. Die Strecken sind ja einigermaßen vergleichbar, so vom Layout her. Und da war Ferrari näher dran. Das heißt also, es kann sein, dass ihr Upgrade, das sie zum Montreal gebracht haben, wirklich ein großer Schritt war. Und was ich auch finde, Lewis Hamilton hat mich diese Saison nicht komplett überzeugt bislang. Ja, ich glaube auch, wenn es drauf ankommt, dann ist er eigentlich da und meistens war er in der zweiten Saisonhälfte besser als in der ersten. Aber er muss schon gucken, diese Saison wird es nicht gehen, wenn er nicht jedes Mal am Limit ist. Und er war jetzt in der ersten Saisonhälfte zu oft nicht am Limit. Und ich kann mich erinnern, erst nach Baku hat er die WM-Führung das erste Mal übernommen. Und ehrlich gesagt konnte ich mir nicht so richtig erklären, warum. Weil sowohl in China als auch in Baku hätte er, andersrum hätte Sebastian Vettel das Rennen eigentlich nicht verlieren müssen. Deswegen glaube ich, ist es an der Spitze sogar noch enger, als wir denken. Und auch wenn jetzt die nächsten Strecken Mercedes-Land sind, vielleicht kann Ferrari da so ein bisschen ihn in die Suppe spucken. Ich halte es nicht für ganz ausgeschlossen, zumindest jetzt in Spielberg und in Hockenheim, auch wenn ich Mercedes für absolut die Favoriten in Spielberg halte. Aber ich glaube, Ferrari ist selbst auf diesen Powerstrecken näher dran, als sie letztes Jahr waren. Deswegen bleibe ich dabei und sage, ja, Sebastian Vettel kann Weltmeister werden und ich sage auch, er wird's.
Ich glaube, vieles wird davon abhängen, wie man jetzt bis zur Sommerpause agiert bei Ferrari. Dass man dranbleibt an Mercedes, weil wir wissen alle, in der zweiten Saisonhälfte wird der Weltmeistertitel vergeben. Das war die letzten Jahre immer so, da wird er verloren oder gewonnen. Und da muss Sebastian Vettel dann da sein. Er muss die Asienrennen, die es letztes Jahr für ihn nicht waren, wirklich so bestreiten, dass das auch funktioniert. Und dann sehe ich das eigentlich auch so, dass Sebastian Vettel auch die Möglichkeit hat, Weltmeister zu werden, wenn Lewis Hamilton nicht technisch ausscheidet. Aber das alles werden wir natürlich auch innerhalb der Saison beobachten. Beobachtet haben wir auch die Reifen bei diesem Rennen in Le Castellet. Die beliebteste Strategie bei den Top-Teams war, von den roten Supersoft-Reifen auf die gelben Soft-Reifen zu wechseln. Wir haben einen Post gehabt zu diesem Thema von Daniel Moreno. Er sagt, man hat gesehen, dass die richtige Strategie Ultra und Supersoft war, so wie bei Leclerc. Soft hätte nicht sein müssen. Haben die Teams zu wenig Erfahrung mit den Reifen? Denn sonst bei den Frühstoppern wäre die ideale Strategie Ultra, Super und Ultra gewesen. Christian, Jens, wer immer was dazu sagen will.
Ja, also generell kann ich das, dass man sich diese Frage stellt, von außen betrachtet, kann ich nachvollziehen, weil wir haben jetzt dieses Jahr schon ein paar Mal Rennen gesehen, wo Pirelli brieft ja immer am Freitag mit Mario Isola über das, wie lange die Reifen halten werden, wie groß die Deltas sind zwischen den einzelnen Reifensätzen. Meistens war es dann am Sonntag tatsächlich so, dass man wesentlich länger fahren konnte, als Pirelli das prognostiziert hat. Nur maße ich mir da von außen überhaupt kein Urteil an, weil Teams und auch Pirelli vor Ort haben natürlich alle Daten, also die wissen schon, was da richtig ist, glaube ich. Aber tendenziell macht man die Beobachtung so ein bisschen dieses Jahr, dass mehr möglich ist, als man im Vorhinein glaubt. Das war jetzt nicht nur bei einem Rennen so, das war schon ein paar Mal so. Aber ja, das wirklich zu beurteilen, also das steht mir nicht zu, da weiß ich zu wenig drüber.
Jetzt in Le Castellet am Sonntag war es auch noch so, dass ganz gut rausgekommen ist, dass Reifen nicht gleich Reifen ist und jedes Auto irgendwie mit demselben Reifen anders umgeht. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, warum man gar nicht so richtig sagen kann, das war nachweislich die schnellste Strategie, weil du diese Strategie und den Reifen nicht auf jedes Auto eins zu eins umlegen kannst. Zum Beispiel der Mercedes ist wohl mit dem Ultra, meine ich, am Wochenende nicht so gut zurechtgekommen, hat deswegen eher auf Super gesetzt. Also insofern kann man das so pauschal nicht sagen.
Ich bin sehr gespannt auf den England Grand Prix, wenn dann endlich die eisblauen harten Reifen zum Einsatz kommen. Ja, endlich eine neue Farbe in der Formel 1. Endlich kommt mal wieder Farbe ins Spiel. Also
werden ganz viel gefahren.
Ja, oder sie, wenn sie schlau sind, gehen sie alle nach der ersten Runde alle zusammen an die Box.
Wir haben
wechseln und fahren dann durch.
Ja, genau.
So wie damals eigentlich im Prinzip USA 2005. Da sind sie nie wieder rausgefahren, aber genau. Im Prinzip ist das Gleiche.
Sehr schön. Ach ja, der große Preis von Frankreich. Eine Sache müssen wir natürlich noch besprechen, liebe Freunde, die Trophäe. Ja, das war auch so ein Aufreger in der Community, möchte ich mal sagen. Ich persönlich bin ja ganz froh, wenn es nicht dieser Heineken-Pokal ist oder irgendein anderer Werbepokal, sondern das wird da jetzt von einem Künstler auch extra angefertigt. Gut, das war ein Werbepokal für Pirelli, weil da so ein Reifen drauf war. Hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, dass man den individuell anpasst, also in der Farbe des Teams oder so vielleicht anmalt. Aber gut, man kann nicht alles haben. Aber ich persönlich muss ich sagen, Ole, ich fand das jetzt, also es gab für mich wichtigere Themen am Wochenende als die Trophäe. Und ich muss sagen, es ist individuell, es muss jetzt nicht schön sein für uns, aber es ist trotzdem Hingucker gewesen.
Ja, also das auf jeden Fall. Das war mal was anderes, muss man sagen. Halt abgesehen von diesen ja doch relativ langweilig aussehenden Trophäen, die es sonst so gibt. Das fand ich auch schön, dass es ein Pokal war. Sieht man ja eigentlich auch immer so ein bisschen seltener. Also ja, es sieht zwar interessant aus, sage ich mal, aber insgesamt fand ich das doch gut. Also das ist zumindest was, wo wir uns wahrscheinlich vielleicht am Ende des Jahres sogar noch dran erinnern werden, an diese Trophäe. Einfach weil die komplett anders aussieht als andere. Sieht halt aus wie so ein Benzintank, wo irgendwie ein Michelin-Männchen irgendwie draufgeschraubt worden ist. Von daher finde ich es gut. Also ich glaube, die Fahrer haben sich ein bisschen gewundert, aber ist halt mal eine andere Trophäe, ist mal was Außergewöhnliches, glaube ich, sehr positiv.
Ja, glaube ich auch. Ich meine, Jens, Christian, habt ihr Reaktionen bekommen zu der Trophäe bei euch in den Social-Media-Kanälen und Co.?
Also ich habe keine wahrgenommen, aber ich bin ganz anderer Meinung als Ole. Ich finde diese Trophäe grauenhaft. Ich finde sie wirklich furchtbar. Und ich versuche mir dann auch vorzustellen, Lewis Hamilton ist das ja ganz wichtig, die Pokale, und auch Sebastian Vettel legt da großen Wert drauf. Der war auch ganz enttäuscht, als es in Ungarn zwischendurch nicht dieses Porzellan gegeben hat, das traditionell da vergeben wird, sondern was anderes. Der Eni hat da, glaube ich, dann irgendwas gemacht. Ich bin auch ein großer Fan von Richter. Leider bin ich ja nicht selbst Rennfahrer, der in der Formel 1 Pokale gewinnt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass du die zu Hause irgendwo in die Vitrine stellst, vorausgesetzt, du darfst die Pokale behalten und musst sie nicht beim Team abgeben, dann stelle ich mir da ungern so ein hässliches Teil rein, ganz ehrlich. Also ich finde, Trophäen sollten auch irgendwie eine Geschichte haben, vielleicht irgendwie sogar einen Namen nach einem großen Rennfahrer des Landes oder wie auch immer. Ich bin da sehr auf der traditionellen Seite zu Hause. Ich finde es grässlich, was Le Castellet da gemacht hat. Aber das Schöne ist ja, es ist alles sehr subjektiv und man kann darüber diskutieren. Und definitiv stimmt, es war was anderes.
Wer weiß, vielleicht war das einer der größten Rennfahrer Frankreichs und wir wissen das noch nicht.
Ja. Ja.
Ich sehe es übrigens ganz ähnlich. Ich habe mit dem Ding nichts anfangen können. Also Max Verstappen hat ganz lustig reagiert, indem er, glaube ich, ein Foto gestellt hat, wo er genau die gleiche Pose einnimmt.
Hat er einen Reifen in die Hand genommen?
Ja.
Wie bitte? Hat er einen Reifen genommen?
Nee, er hat tatsächlich den Pokal genommen.
Ach, schade. Dafür. Er hätte den Reifen nehmen sollen. Ich weiß nicht, wie schwer so ein Ding ist. Keine Ahnung.
Tatsächlich. Ja, aber das war so alles, was mir ehrlich gesagt damit dazu in Erinnerung geblieben ist. Also ich weiß nicht, für mich gibt's im Sport Pokale zu gewinnen und
na gut, ihr merkt, die Herren Sportjournalisten sind nicht so für Neues offen. Ne? So ist das. Zum Glück.
Aber da wird Lewis Hamilton vielleicht in seiner Villa vielleicht mal auch drauf angesprochen. Ja. Keine Ahnung. LeBron James oder wer da kommt.
Ja? Justin
auch wenn es vielleicht. Ja,
aber das stimmt, da hast du nicht Unrecht, Ole. Ich war mal in Hinwil vor ein paar Jahren und bin da reingegangen und einer der ersten Pokale, der dir da entgegenlacht, ist dieses grauenhafte Plastik-Recycle-Teil aus Interlagos. Ich glaube 2008, 2009 oder so hatten die das. Und tatsächlich, als ich da stand, erstmal ging es eine Viertelstunde darum, wie furchtbar dieser Pokal ist. Also zumindest ein Gesprächsthema ist es auf jeden Fall.
Ja, das kann nicht jeder.
Kunst, dann muss halt, das muss kontrovers sein.
Es kann nicht jeder Pokal so groß und schwer sein wie der damals in Spa-Francorchamps. Und Michael Schumacher sich heute noch fragt, wie den hochbekommen hat. Also das ist, die Zeiten sind vorbei. Gut, vorbei ist auch der große Preis von Frankreich. Jetzt ist der Formel-1-Tross schon munter auf dem Weg Richtung Spielberg, der Red Bull Ring. Da steht das nächste Rennen an und darauf blicken wir natürlich in dieser Ausgabe auch noch voraus. Das nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheure, mein Co-Moderator heißt Ole Waschka. Unsere beiden Experten heute, Christian Immervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com und unser Gast von der Bild-Zeitung, Jens Nagler. Wir blicken jetzt voraus auf den großen Preis von Österreich. Und auch da haben sich die Mitglieder in unserer Facebook-Gruppe Gedanken gemacht, nämlich vor allem um die Westschleife des Red Bull Ring. Letztes Jahr haben wir ja schon drüber gesprochen, Christian, dass es ja Ideen gibt und vielleicht Spekulationen und vielleicht Wünsche und viele wünschen sich das. Und ich weiß, du triffst dich bald wieder mit Dr. Helmut Marko zum Frühstück und da soll ich dir mit auf den Weg geben, dass du das mal ausverhandeln sollst. Ne? Mit ihm, dass er was da machen soll. Wie realistisch ist das denn jetzt? Gibt's da was Neues, ob die Westschleife Teil des Red Bull Rings werden kann oder nicht?
Also da habe ich tatsächlich jetzt keinen neuen Stand, was nicht heißt, dass da nichts passiert ist. Aber ich habe ganz einfach mit niemandem mehr drüber gesprochen. Und in Österreich würde ich, glaube ich, mitkriegen, wenn sich da was tun würde. Also ich glaube, dass da momentan nichts aktuell im Busch ist. Stimmt aber, und das hat Dr. Marko mir letztes Jahr beim Österreich Grand Prix auch schon gesagt, dass man von Red Bull-Seite das eigentlich ganz gern machen würde. Auch vor dem Hintergrund, dass man dann nämlich viel, viel besser, als es jetzt der Fall ist, Langstreckenrennen da fahren könnte, weil dafür ist der Red Bull Ring in seiner Red Bull Ring das Zungenbrecher. dafür ist er in der aktuellen Konstellation einfach ein bisschen kurz. Wäre mit Sicherheit eine Aufwertung der Rennstrecke, wäre toll, aber ich habe nichts Neues. Können wir vielleicht nächste Woche drüber sprechen, weil, wie du gesagt hast, morgen bin ich in Graz im Büro von Dr. Marko und dann unterhalten wir uns wieder, da werde ich das auch zur Sprache bringen.
Dann werden wir das vielleicht nächste Woche hier schon mal sagen können. Jens, wie gefällt dir die Strecke in Österreich so ganz persönlich?
Ich bin da ganz gerne zum Arbeiten, weil es top organisiert ist alles, das muss man ihnen lassen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Da fehlt es einem arbeitstechnisch jetzt von den ganzen Arbeitsbedingungen an nichts, das muss man einfach sagen. Mir gefällt die Strecke auch, ehrlich gesagt, ne, wenn wir über die Westschleife reden, dass sie rankommen soll, dann sagen wahrscheinlich, es gibt glaube ich keinen, der sagt, nee, die sollen nicht wieder rankommen, oder? Seht ihr drei das anders?
Bitte dazu machen, weil die Strecke ist einfach zu kurz.
Jetzt aber.
Also, jetzt Ole Waschkau, den also, mag eh keiner. Ja?
Aus Fansicht natürlich würde ich auch dafür stimmen, also das auch aus historischer Sicht. Allerdings finde ich es eigentlich ganz gut, dass die Runde so kurz ist, denn das sehen wir auch immer in Interlagos, das produziert oft sehr gute Rennen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass es so ist, wie es jetzt ist. Ich bin aber übrigens gespannt, ob dieses Jahr die 1-Minuten-Marke fällt. mit der dritten DRS-Zone zu
ja. nachkommen. Da ist nämlich das nächste Thema schon da. Die Runde ist schon ultra kurz in Österreich und deswegen bin ich ja schon dafür, dass man die Westschleife mit reinnimmt, einfach weil es dann ein bisschen länger ist. Aber die dritte DRS-Zone, die dazukommt, die das Überholen erleichtern soll und die tatsächlich die Rundenzeit nochmal drücken wird, zwischen Kurve 1 und 3 auf dem langen gerade Ausstück zwischen der ersten Kurve und der Haarnadelkurve wird es eine weitere DRS-Zone geben. Christian, ist das der richtige Schritt? Musste das sein?
Jetzt musst du mir mal kurz helfen, Kevin. Zu meiner Schande muss ich gar nicht gestehen, wo sind denn die anderen DRS-Zonen?
Bei Start und Ziel wahrscheinlich an? Und nach der dritten Kurve.
Ja. Okay, also durchgehend DRS-Zone, eigentlich die...
Eigentlich, ja.
außer das Infield, alles DRS-Zone. Ja, weiß ich nicht. Also in Österreich muss man sagen, vom Layout, vom Überholen her, hat es das nicht unbedingt Not, hätte ich jetzt gesagt. Das produziert auch so ganz spannende Rennen, wo man überholen kann. Ihr wisst ja, wie ich zu DRS stehe. Ich finde das nicht so toll, weil ich finde, die echten Überholmanöver, auch wenn sie weniger sind, sind wesentlich begeisternder als die vielen, wo du einfach das Knöpfchen drückst. Ich jetzt nicht gemacht. Mei, schauen wir uns mal an, wie es wird.
Werden Track Limits wieder ein Thema sein, Jens?
Wenn es ein Thema sein sollte, dann hoffe ich, dass wir wieder lustige Curbs haben, die alle Radaufhängungen kaputt machen. Ich glaube, eins meiner ersten Rennen, das ich gemacht habe, das war relativ absurd.
Sensationell, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben diese Saison ganz oft darüber spekuliert, ob Track Limits ein Thema sein werden, und irgendwie waren sie es nie. Also ich kann jetzt auch in Le Castellet haben wir drüber gesprochen und Sebastian Vettler darüber hat er dann irgendwie gescherzt, ja, wo sind die eigentlich, wenn man sie nicht sieht. Ich glaube nicht, dieses Thema ist, glaube ich, so ins Bewusstsein der Fahrer irgendwie gerückt worden. Vielleicht auch durch diese Würste damals. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass alle so jetzt irgendwie sich brav an alles halten, was so Streckenbegrenzung ist.
Ja, dann blicken wir auf das, was uns bevorsteht, Ole. Die erneute Mercedes-Dominanz-Show, oder siehst du da vielleicht Ferrari sogar irgendwas reißen? Was ist so dein Gefühl auch im Mittelfeld? Nimm uns mit in deine Gedankengänge.
Es ist schwierig. Also ist, was wir immer sagen, auf dem Papier müsste Mercedes vorne sein. Wir haben es ja bei den vergangenen Rennen auch schon immer gesehen, dass das nicht immer der Fall sein muss, nur weil es in der Vergangenheit so war. Natürlich haben sie die Power, aber mittlerweile hat die Ferrari eigentlich auch. Und so blöd das klingt, würde ich jetzt Red Bull nicht komplett abschreiben. Die haben sich in den vergangenen Jahren da eigentlich auch immer ganz gut verkauft. Ist natürlich jetzt nicht so die Aerodynamikstrecke. Allerdings muss man natürlich sagen, es geht nicht so lange geradeaus. Ja, also es ist jetzt nicht, also nicht Monza. Und von daher könnte sich das vielleicht relativ ausgleichen. Ich würde aber schon sagen, dass Mercedes einen kleinen Vorteil hat. Vielleicht kann ja sogar Valtteri Bottas seinen Sieg aus dem vergangenen Jahr wiederholen. So wie die bisherige Saison verlaufen ist, müsste es eigentlich in der ersten Runde richtig krachen, weil wofür ja Österreich prädestiniert ist. Ich erinnere an 2000, Ricardo Sonta und Michael Schumacher. Oder 99, Häkkinen und Coulthard. Oder auch 2015 mit Kimi und Fernando. Also vielleicht steht uns auch das bevor. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter wird, ehrlich gesagt. Aber wir haben in der DTM schon Beispiel ein sehr gutes Regenrennen gesehen. Im Mittelfeld muss es eigentlich wieder Renault sein. Und vielleicht kann Force India hier wieder ein bisschen mehr machen durch den Mercedes-Motor. Aber das dürfte sich jetzt langsam im Mittelfeld so einpendeln, dass Renault eigentlich vierte Kraft ist. Die werden auch vierte in der Konstrukteurs-WM, das ist ganz klar. Dahinter halt Haas und Force India mal so, mal so. McLaren, ja, weiß ich nicht, kratzen wahrscheinlich dann wieder an den Top Ten. Also Fernando Alonso, Stoffel van Dorn wird 18. glaube ich immer wieder und fährt mal wieder ein sehr unauffälliges Wochenende. Das müsste man eigentlich so ein irgendwie ein Trinkspiel draus machen oder ein Bingo oder irgendwie sowas. Wenn Stoffel van Dorn ein unauffälliges Wochenende fährt, dann muss man einen trinken. Also, ich glaube, es pendelt sich jetzt langsam so ein. Ich denke, Haas wird relativ gut sein wieder. Vielleicht auch sogar auch mal Romain Grosjean. Sauber. Also Charles Leclerc wird, denke ich mal, wieder um die Punkte mitfahren können. Aber sonst würde ich schon vielleicht ein bisschen Haas vorne vor Renault. Ich wollte fast sagen, vielleicht hat Williams eine Chance, dann ist mir eingefallen, wie schlecht Williams dieses Jahr ist. Also ich glaube, das wird wieder nix. Und Toro Rosso, ja, haben wir heute nicht drüber gesprochen. Reden wir auch nächste Woche nicht drüber. weil es einfach nichts zu erzählen gibt.
Ja, Jens, eine Einschätzung, die du so teilst, oder hast du noch andere Gefühle, wenn du so Sport?
Also, über Toro Rosso nichts zu erzählen gibt, dann die teile ich.
Okay.
Nein, wie gesagt, ich finde, da tut man dem Kollegen Gasly so ein bisschen Unrecht, der irgendwie, keine Ahnung, erstens ganz cool ist und zweitens eine ordentliche Saison fährt. Aber sobald bei dem nichts geht, gibt es wirklich nichts zu erzählen. Das kann man wohl so sagen. Und ja, den Rest hast du ja ganz gut zerpflückt schon gerade. Ich glaube auch, übrigens bei Williams, weil du es angesprochen hast, es ist ja auch Wahnsinn. Ne? Die haben ja auch das Motoren-Upgrade 2.1 bekommen am Wochenende. Und es geht einfach nichts. Es ist unfassbar. Ja, und das ist wirklich atemberaubend. Ja, und ansonsten habe ich mich ja festgelegt, Mercedes wird auf dem Red Bull Ring nicht zu schlagen sein. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich glaube nicht, dass Ferrari ewig weit weg sein wird. Und ja, ehrlich gesagt, dass eine dritte DRS-Zone kommt, ja, okay. Boah, die hätte es wirklich nicht gebraucht, glaube ich. Dann Berg hoch, mein Gott.
Vielleicht will man wirklich die eine Minute schlagen. Vielleicht ist das der Hintergrund.
Ja,
ich habe keine Ahnung.
Ein wahnsinnig erstrebenswertes Ziel.
Ja. Christian, deine Einschätzung?
Ja, das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, dass Haas letztes Jahr, wenn mich die Erinnerung nicht trügt, in Österreich unglaublich konkurrenzfähig war. Und jetzt wissen wir, dass nicht alle Lektionen von 2017 auf 2018 anwendbar sind. Aber schauen wir mal. Also vielleicht Haas, Ferrari-Motor, wissen wir, ist inzwischen auch echt konkurrenzfähig. Haas, so ein bisschen Geheimtipp für Best of the Rest, würde ich mal vermuten.
Ja, würde ich mit allem so mitgehen. Und wir werden natürlich noch tippen. Wir werden jetzt gleich mal auf ein Thema kommen, noch so zum Abschluss noch ein bisschen was Buntes, habe ich mir überlegt, und da kam eine ganz tolle Geschichte von Lars Fleming rein bei uns in der Starting Grid F1 Fansgruppe. Ihn würde interessieren, wen wir 2018 nicht mehr im Formel 1 Starterfeld sehen. Damit meint er nicht unsere persönlichen Wünsche, sondern realistische Einschätzung. Er persönlich denkt, es wird für Hartley, Raikkonen, aber eher freiwilliger Rücktritt, Sirotkin, Eriksson und Grosjean sehr eng. Van Dorn entwickelt sich für ihn zu einem Wackelkandidaten. Ole, das sind 6 Piloten, die er auf der Liste hat. Wen hast du denn auf der Liste?
Ja, also das Ding ist, das kann man natürlich sagen, dann muss es aber auch 6 Leute geben, die dafür fahren. Und dann wird's kritisch, weil so wirkliche Anwärter von außerhalb aus auf dem Formel-1-Cockpit gibt es eigentlich nicht, außer Lando Norris. Dann wird's aber auch schon dünn.
Man muss ganz ehrlich sagen, Ole, Lando Norris ist für dich der neue Antonio Giovinazzi. Ne? Der Name fällt jetzt immer und wahrscheinlich fährt er dann auch nur 2 Rennen oder so.
Fällt ja auch bei mir nicht immer. Also fällt ja woanders auch. Das könnte aber, nee, ist eigentlich, glaube ich, eher der neue Kevin Magnussen, der ja auch immer für gefühlte 8 Jahre das McLaren-Cockpit bekommen sollte, und jetzt ist er bei Haas. Und fährt wahrscheinlich in ein paar Jahren mit seinem Vater Le Mans. Das ist aber ein anderes Thema. Also, ja, natürlich könnte man die Namen sagen, aber wie gesagt, wer soll denn dafür da ins Cockpit? Also da gibt's ja nicht wirklich Leute. Mick Schumacher vielleicht? Also vielleicht Antonio Giovinazzi? Also es wird halt dünn. Also vielleicht, wenn man jetzt ganz abwegig ist, vielleicht irgendwie ein Jean-Éric Vergne oder Sebastian Buemi, aber ja, da wird's auch schon schwierig. Also wer auf jeden Fall, glaube ich, nächstes Jahr nicht fahren wird, ist Fernando Alonso. Der wird nächstes Jahr schön Indycar und WEC fahren. Da lege ich mich auch fest. Stoffel van Dorn wird auf jeden Fall nächstes Jahr auch im McLaren sitzen, einfach weil er, ja, weil es da keine andere Möglichkeit gibt. Wobei, vielleicht kommt Jensen Button ja zurück. Man weiß es nicht. Nein, das glaube ich nicht. Hartley, ja, aber haben wir letzte Woche drüber gesprochen, da gibt es halt auch in der Red Bull Academy jetzt nicht wirklich jemanden, der danach kommt. Das heißt, vielleicht hat der ganz gute Chancen, da einfach nächstes Jahr auch zu fahren, weil einfach, ja, es keine andere Möglichkeiten gibt. Raikkonen halte ich für auch realistisch. Vielleicht geht er auch zu Sauber zurück, da wo er angefangen hat. Jetzt sehr abwegig, aber nee, das macht er natürlich nicht. Also, ich glaube auch, dass, ja, Raikkonen, Alonso, die beiden, die zusammen angefangen haben, könnten dieses Jahr dann aufhören. Und ich glaube, sonst wird alles so bleiben, wie es ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es niemanden anderes gibt. Oder fällt euch jemand ein?
Schwierig, ne?
Ja, ich weiß nicht. Ich mag so jedes Formel-2-Rennen, was ich gerade irgendwie sehe, weil es da immer ganz lustig ist. An George Russell fällt mir da natürlich irgendwie auf, der neben Lando Norris, finde ich es irgendwie so ein bisschen die Figur bislang in der Formel 2. Den könnte ich mir vorstellen, dass man den irgendwo sieht, ist aber natürlich bei Mercedes im Junior-Team. Insofern müsste man da die Frage stellen, wo könnte es Platz geben? Vielleicht ja irgendwie wegen der Motorenverbundenheit in Richtung Williams, die ja eigentlich mit Lance Stroll und Sergei Sirotkin ja überhaupt kein Land sehen. Ich will es jetzt nicht nur den beiden anlasten, aber ich glaube, das ist schon auch mit ein Grund. Es ist natürlich nur die Frage, ob Williams auf das Geld eines der beiden verzichten kann. Das glaube ich nicht. Das ist ja auch nur so ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das bei Kimi Räikkönen die letzte Saison ist. Das ist aber ehrlich gesagt nur Gefühl. Ich habe auch jetzt in Frankreich viele, viele Dinge gehört, die alle in die Richtung eher gehen, dass es das war für Kimi nach der Saison. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Wie gesagt, erstens, weil Sebastian Vettel, glaube ich, gerne mit ihm fährt. Zweitens, weil er immer noch Speed hat. Also, ne, ist immer noch mega solide, jetzt wieder auf dem Podium gewesen. Also, alles gut. Also, wenn da jetzt nicht irgendwas kommt, wie zum Beispiel, dass bei diesem Vorwurf der sexuellen Belästigung, der da aus Kanada im Raum stand, irgendwas Schlimmes bei rumkommt oder sowas.
Bitte, was bitte?
Da warst du im Urlaub, Kevin. Das hast du sicherlich nie mitbekommen, ne?
Kimi?
Ja. Komplett alles ausgeblendet in den letzten 3 Wochen.
Ja, scheiße, wie ich mitbekommen. Okay. Also, sollte da nichts Schlimmes bei rumkommen, dann glaube ich, hat Ferrari auch keinen Grund, keinen großen, sich von Kimi zu trennen. Wen haben wir noch? Ja, Grosjean sollte halt irgendwann mal Punkte holen, ne? Also nicht nur für mein Fantasy-Team, sondern auch für seine persönliche Zukunft in der Formel 1.
Er will 1. doch aber gerne mal nach Le Mans. Das ist doch die Chance eigentlich.
Ja, das auch wieder richtig. Und so richtig fehlen würde er auch nicht, das muss man leider sagen. Da glaube ich auch, dass da was passieren könnte. Vielleicht dann ja wirklich auch so, wie es vorhin mal anklang, dass Charles Leclerc in den Haas aufsteigt. So, und im Moment wäre das ja definitiv noch ein Aufstieg. Deswegen glaube ich, für Grosjean könnte es dann ein bisschen eng werden. Und ja, Hartley, ich glaube, wenn Toro Rosso irgendeine Alternative hat, dann werden sie sich das auch überlegen. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich meine, diese Pascal-Wehrlein-Gerüchte haben sich ja sehr, sehr hartnäckig gehalten, wo es aber wohl innerhalb Red Bull so ein paar, sag ich mal, unterschiedliche Meinungen gibt. Aber das zeigt ja schon allein, dass Brandon Hartley, und das hat der Dr. Marco auch bestätigt, dass das nicht, dass er nicht über jeden Zweifler haben ist. Und deswegen glaube ich auch, dass wir den nicht mehr sehen werden. Van Dorn bin ich mir übrigens sicher, dass wir ihn natürlich weitersehen werden, ja. weil McLaren natürlich nur davon ausgehen muss, dass Fernando Alonso nicht mehr fahren wird. Und weil Van Dorn aber auch nicht so blind ist, wie er gerade dasteht.
Christian, wen hast du so auf der Liste?
Ja, sehe ich alles fast ganz ähnlich. Grosjean wird's eng, Marcus Ericsson wird's eng, der Schutz der Schweden, der ist ihm ja abhanden gekommen. Alonso sehe ich momentan gefühlt nicht mehr in der Formel 1. Kimi, genau wie Jens beschrieben hat, also ich kann da nicht viel Neues dazu beitragen. Das Einzige, und da bin ich beim Ole, ich sehe momentan halt keine 6, die ersetzen könnten. Das ist so ein bisschen das Thema. Also ich glaube, letztendlich wird es auch ein bisschen darum gehen, wer bringt wo Geld mit, welche Teams brauchen denn Geld, welche sind darauf angewiesen. Force India zum Beispiel hat ja konsequent, natürlich mit Perez irgendwo ein Paydriver drin, aber sind nicht zumindest schwach geworden bei den Sirotkins dieser Welt. Das Einzige, was mein Bauch noch irgendwie so sagt, meistens, wenn man das Gefühl hatte, eine Silly Season wird wahnsinnig langweilig, dann ist irgendwas passiert. Irgendwas Großes, womit man nicht gerechnet hat. Ich glaube auch, dass Mercedes und Lewis Hamilton inzwischen tatsächlich einig sind und dass man nur noch auf den Zeitpunkt wartet. England. Was ich so höre, hat es aber da tatsächlich einen Zeitpunkt gegeben, wo Lewis möglicherweise ein bisschen hochgepokert hat und man dann bei Mercedes halt tatsächlich sich überlegt hat, okay, was könnte man tun, wenn das jetzt nicht klappt. War ja auch ganz interessant, dass am Wochenende jetzt gerade Sebastian Vettel am, ich weiß nicht, was Freitag, Samstag, kann mich nicht mehr erinnern, bei Toto Wolff im Motorhome reingebeten wurde. Vielleicht ist das auch irgendwo einfach nur Signalgeber, weil Toto weiß natürlich ganz genau, dass die Journalisten solche Dinge beobachten. Also das passiert nicht zufällig. Ich sage nicht, dass die drüber gesprochen haben, ob die wirklich ernsthaft irgendwie verhandeln. Wahrscheinlich haben sie gesagt, du Sebastian, wie sieht's aus? Kann ich zu deinen 31er-Feier dann auch kommen?
Sebastian entscheidet auch, wer bei Mercedes fährt. Sebastian entscheidet, wer fährt, wo fährt und wie fährt.
Können ja tauschen.
Worum es einfach geht, ist, dass die Leute wissen, welche Spekulationen sie auslösen mit solchen Dingen und das dann auch ganz geschickt spielen. Weil wenn ein Lewis Hamilton jetzt zum Beispiel sagt, so hier Jungs, legen wir nochmal 3-4 Millionen drauf, dann wird man ihm versuchen, ein Zeichen zu geben, lieber Junge, übertreib's nicht, weil wir haben auch andere Möglichkeiten, wenn es wirklich hart auf hart geht. Also das ist immer hochspannend zu beobachten, diese Signale, die Manager, die rumlaufen mit irgendwelchen Botschaften, um ihre Jungs zu hypen. Irgendwas passiert noch, glaube ich. Auch Ricciardo und McLaren halte ich nicht für ganz komplett ausgeschlossen. Oder Ricciardo und Renault, also wer weiß. Weil Daniel Ricciardo wird sich vielleicht auch überlegen, ich kann woanders möglicherweise sehr viel mehr Geld verdienen als bei Red Bull. Und gleichzeitig ist Renault ein Team, das möglicherweise Perspektive hat, in ein paar Jahren dabei zu sein. Also man weiß es nicht so genau. Es sieht momentan echt langweilig aus, aber wie gesagt, meistens, wenn es langweilig aussieht, passiert irgendwas.
Also und dann lass uns nicht vergessen, wo du Lewis Hamilton angesprochen hast, dass ich das wirst du ja auch ganz, ganz oft hören. Das hört man irgendwie gefühlt jedes Rennwochenende, wenn man im Paddock ist, dass sich alle nicht so ganz sicher sind, was macht eigentlich der Lewis.
Ja. Und das ist auch das, worauf Ricciardo wartet, glaube ich.
Ja, genau. Ich glaube, Daniel läuft das gleiche im Paddock.
Okay, dann pass auf, dann mache ich noch eine Liste fertig, dann haben wir alle mal was gemacht, könnt ihr ja eure auch noch dann posten, gerne als mit Hashtag StartingRedMSR bei Twitter oder in unserer Facebook-Gruppe. Ich sage, Sirotkin fährt nicht mehr Formel 1 nächstes Jahr.
Bitte? Der fährt ja auf jeden Fall nächstes Jahr Formel 1, sie haben doch gar keine andere Möglichkeit.
Ja, ich sag, der Russell fährt nächstes Jahr Williams, das ist schon nicht verkehrt, dann kriegen die günstigere Motoren, wie auch immer, da macht man schon was. Dann sag ich, Hartley fährt nicht Formel 1. Da fährt dann irgendein Japaner für. Da wird er wohl in der Formel 1.
Oder Sean Gallet.
Genau, oder der. Mal schauen. Irgendwie wird man da schon einen finden. Ericsson auch nicht mehr. Für den fährt Giovinazzi. Es wird dann ein reines Ferrari Farmteam. Das macht am meisten Sinn. Und ich sage tatsächlich, Lewis Hamilton fährt nicht mehr Formel 1, wenn er Weltmeister wird.
Echt?
Ja.
Gewagter Tipp.
Der hört auf.
Ich glaube, Lewis Hamilton ist auf einer Mission, die Rekorde von Michael Schumacher zu brechen.
Nein, die packt keiner an, glaube ich. Wenn Schumacher, also das klingt böse und ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. Würde Schumacher noch normal leben, würde das vielleicht jemand machen. Aber mit den Begebenheiten wird keiner Michael Schumachers Rekorde angreifen. Niemals.
Nein. Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil ich glaube, Lewis tatsächlich total, also wenn ihn was motiviert, dann solche Rekorde, glaube ich, so hier diese Bestmarken. Also das motiviert ihn. Ich weiß nur nicht, ob ihn das genug motiviert, um ihn die anderen Verlockungen noch widerstehen zu lassen. Ja, und zwar einfach dieses Fashion-Leben und so weiter. Ich glaube, das zieht ihn immer mehr an.
Man hat es ja auch bei Nico Rosberg gesehen. Der hat ja aufgehört, aber ist er jetzt eigentlich
erfolgreicher
präsenter als zuvor, denn je. Ja, also der macht ja, ist ja überall, obwohl er ja keinen Reisestress mehr haben wollte, ist er ja überall und ist überall Markenbotschafter und macht hier eine Werbung und trägt da eine schicke Uhr und was weiß ich was. Und das wäre natürlich auch super für Lewis Hamilton und dafür muss er natürlich, haben wir glaube ich schon mal besprochen hier, relativ bald aufhören, damit er halt nicht wie Felipe Massa endet. Oder halt wie, keine Ahnung, schlechter Vergleich, aber Jano Trulli oder sowas.
Das Problem.
Die Gefahr sehe ich jetzt überhaupt nicht, sondern
nein.
Wenn wir irgendwo bei MTV oder Wheel One auftauchen.
Da
gehe ich jeder Wette mit dir.
Das Ding ist doch, um die Rekorde von Schumacher zu knacken, ob das jetzt Vettel oder Hamilton ist, um die beide geht's ja. Da müssten die jetzt aber auch dauerhaft Weltmeister werden. Und es wird kein, also ich glaube nicht, dass Lewis Hamilton jetzt Weltmeister wird, bis er die Rekorde knackt. Oder Sebastian Vettel Weltmeister wird, bis er die Rekorde knackt. Also das ist unrealistisch.
Das ist ein guter Punkt. Das stimmt tatsächlich. Ja. Wenn, also insofern, ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen, dass Lewis Hamilton nächste Saison nicht mehr Formel 1 fährt, aber ich würde mich auch nicht darauf festlegen, dass er fährt. Ich glaube, da ist mehr Spannung drin, als wir
glauben. Ja. Man stelle sich mal vor, Alonso, Raikön und Hamilton würden aufhören.
Das wäre mal das Ende einer Ära.
Ich glaube, dann würden sie alle komplett am Teller drehen, weil sie gar nicht mehr wissen, wen sie da reinsetzen sollen in die Cockpits.
Ja, dann müsst ihr drei fahren, Männer. Dann
ja. Ja, aber ich sehe das nicht. Also ich finde es auch auffällig, dass Lewis Hamilton immer öfter über Michael Schumacher spricht. Also natürlich, weil er darauf angesprochen wird auch. Aber die Antworten fallen dann auch entsprechend lang aus. Und deswegen glaube ich schon, dass ihn das anfängt zu beschäftigen. Ich glaube, dass da Montreal letztes Jahr, wo er diesen Pole-Rekord von Senna geknackt hat, der ja lange Zeit als völlig unerreichbar galt, ich glaube, das ist seine letzte Mission, die er noch hat, diese Rekorde in irgendeiner Form anzugreifen.
Nein, das sehe ich nicht. Aber okay,
ja, das ist ja ich sage nicht, dass er es schafft, aber ich glaube, dass das in ihm vorliegt.
Ja, spannend. Wirklich spannend. Also was ist eure Meinung? Das würden wir echt gerne hören. Vielleicht müssen wir bald wieder eine Live-Ausgabe machen, dass ihr auch anrufen könnt und wir das Ganze mal besprechen.
Es wird ja aber, wenn ich das mal sage, es wird ja genau hinkommen. Ja, weil 2021 gibt es ja die neuen Motoren. Und dann ist vielleicht Mercedes dann auch nicht mehr so gut. Ja. Das heißt, dieses nächstes, übernächstes wird ja genau passen.
Mercedes wird aber nicht die nächsten 3 Jahre immer Weltmeister.
Nee, das glaube ich auch
nicht. Das glaube ich nicht. Also das ist, das wäre krass, aber das glaube ich einfach nicht. Ja, wir können langsam mal dem Ende entgegenkommen. Ich glaube, wir haben jede Menge auch Gesprächsstoff für euch geliefert, um euch so die Wochen zu versüßen jetzt bis zum Formel-1-Rennen in Österreich. Zum Abschluss müssen wir natürlich noch tippen, würde ich sagen. Wir tippen hier immer, Jens, die ersten drei und die Pole-Position. Du fängst an.
Pole-Position Hamilton. Da einfach, weil er der Beste ist am Samstag. Und die ersten drei, ich sage, wir kriegen wieder ein buntes Podium, und zwar Bottas vor Vettel und Verstappen.
Oh, das heißt, Hamilton scheidet aus?
Ja, die Serie reißt. Christian. Ich wünsche dem Kollegen Uhl einfach Themen zum Schreiben.
Christian, was hast du?
Ja, ich sage auch Hamilton auf Pole und ich tippe auch das bunte Podium. Ich sage aber Hamilton vor Vettel und Verstappen.
Okay. Ole?
Pole sage ich Lewis Hamilton. Gewinnt auch vor Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo.
Ich sage auch Hamilton auf Pole. Hamilton gewinnt auch vor Daniel Ricciardo und Sebastian Vettel. Irgendwas wird passieren.
Und das schätzt mir den Bottas nicht, Freunde, in Österreich. Da ist der eine andere Maschine.
Aber ich sag,
da hast du schon recht.
Ich sag, Bottas scheidet aus. Ja, also von daher.
Okay, gut. Dann hilft ihm das ganz Maschinelle nichts.
Irgendeinen wird's reißen am Wochenende. Wir werden das Ganze dann auch nächste Woche hier natürlich wie immer beleuchten, auch dann wieder in einer längeren Ausgabe, denn auch dann findet wieder ein Back-to-Back-Rennen statt. Möchte euch entlassen mit einer Rezension von iTunes, die ich sehr schön fand, deswegen habe ich sie mal überlegt, sie ans Ende zu packen. Und zwar G. McCrory hat 5 Sterne gegeben. Etwa seit dem für mich und Ferrari furchtbaren Singapur Grand Prix 2017 verfolge ich diesen spannenden Podcast. Seitdem liefert er mir genau das, was ich in der TV-Berichterstattung vermisse. Hintergründe, kontroverse, fundierte Diskussionen, nicht nur über Aktuelles, sowie perspektivische Aus- und Rückblicke auf den Sport. Dazu kommen immer wieder Interviews mit interessanten Gästen und Sondersendungen, in denen man mit dem Zuhörer und Zuhörerinnen diskutiert. Durch den Podcast kam mir die Winterpause zum ersten Mal seit 2006 nicht zu lang vor und er fängt vieles auf, was mir seit Ausstieg von Sky sonst fehlen würde. Danke an alle, die sich an diesem tollen Projekt beteiligen. Nicht nachvollziehen kann ich die ständige Kritik von einigen Hörern an Ole. Auch ich finde, mal den einen oder anderen wird's blöd, ich bilde mir aber auch nicht ein, dass die Welt so eingerichtet sein sollte, dass sie immer meinem Geschmack entspricht. Alle Beteiligten bereichern diesen Podcast und tragen zu dieser tollen und sympathischen Mischung bei und ich bin mir sicher, dass nicht wenige besonders gerne zuhören, weil sie Oles frechen Stil so schätzen, macht weiter so. Ich glaube, das ist doch ein schönes Schlusswort für diese Ausgabe. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Jens Nagler von der Bild-Zeitung. Jens, wenn man dir auf Twitter und Co. folgen will, wie kann man das machen?
Ja, danke erstmal, hat Spaß gemacht. Twitter Jens_Nagler oder auch Bild Formel 1. Da erreicht man mich eigentlich immer irgendwie. Ich bin nicht ganz so eine Tweetmaschine wie der Kollege Wermke, aber hab da trotzdem ständig ein Auge drauf.
Gibt's noch irgendwelche spannenden Geschichten, die nächsten Tage auf uns zukommen?
Wir ich glaube, wir machen das, was ganz viele andere auch machen. Wenn es nach Österreich geht, wir gucken uns ein bisschen die Logistik hinter einem Triple Header an. Wir gucken uns ein bisschen, weil das Heimspiel von Red Bull ist, haben wir ein Interview mit Dr. Marco auf der Pfanne. Das kann ich, glaube ich, auch schon mal vorwegnehmen, dass es kommen wird. Und Interviews mit Dr. Marco sind ja wirklich eigentlich immer lesenswert. Also egal wo. Haben die Kollegen oder beziehungsweise Helmut Uhl, der seit Ewigkeiten dabei ist, und hat mit Helmut Marco gesprochen. Ich glaube, Lenny war auch dabei. Also insofern, wir haben auf jeden Fall ein ganz, ganz ordentliches Programm jetzt, trotz Fußball-WM gegen die wir Formel-1-Reporter im Blatt und online kämpfen. Aber wir lassen natürlich unsere Formel-1-Fans nicht im Stich.
So muss das sein. Ebenso werden die nicht im Stich gelassen auf motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, dessen Chefredakteur Christian Nimmervoll zu Gast war. Christian, erstmal vielen Dank und auch nicht die Frage, gibt es spannende Geschichten, die uns in den nächsten Tagen erwarten?
Ja, vor allem auch das Interview mit Dr. Marco.
Aber wie gesagt, die kannst du alle lesen. Also wirklich, das ist wirklich immer so.
Ja, vor allem, er spricht ja auch häufig nicht nur das, was man dann abdruckt, sondern auch darüber hinaus noch ganz interessantes Zeug. Logistik schauen wir uns nicht an, ganz einfach, weil uns die Kapazitäten fehlen mit diesem Triple Header. Wir reagieren da spontan auf das, was passiert.
Vielen Dank, Christian. Und mein Name ist Kevin Scheuren. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr wollt, lasst gerne eine iTunes-Rezension da. In unserer Facebook-Gruppe und auf unserer Facebook-Seite werden wir nochmal den kleinen Preis von Starting Grid anpreisen, der dann nach dem England Grand Prix ansteht. Da alle weiteren Infos dann dort beachten. Das letzte Wort, das hat wie immer Ole Waschka.
Ja, es hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. War ja heute eine wirklich sehr, sehr lange Ausgabe. Ich glaube, wir haben euch aber alle Infos wirklich und alle Gerüchte und alles Wichtige zum letzten Rennen und zum kommenden Rennen gegeben. Ist ja das Gute, es geht ja schon bald wieder los. Also, und dann ist es ja nächste Woche nochmal genauso. So, und das ist jetzt sind die Wochen der Wahrheit und kommt in unsere Starting Grid Facebook-Gruppe. Da könnt ihr euch dann mit uns und anderen dann über genau diese Sachen austauschen. Starting Grid F1-Fans auf Facebook einfach anfragen, werdet ihr reingelassen und bewerbt euch gerne noch für den kleinen Preis von Starting Grid. Ganz wichtig, ja. Kennt ihr schon die Fragen? Also die werden knifflig, kann ich euch sagen. Also
Christian, zieh dich warm an.
Also das ist jetzt hier keine Butterfahrt. Das ist schon wirklich, da muss man schon Experte sein. Hardcore-Fan muss man da sein eigentlich. Und seid da dabei und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Rennen am Sonntag und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.